Leute, herzlich willkommen zu Horror. Heute ist der 1. April und da dachten wir uns, am besten kann man sich doch immer noch selber verarschen. Und das haben wir getan, kein Witz. Wir haben die komplette Twilight-Saga für euch gesehen und heute reden wir drüber. Ja, das war kein Witz. Ihr denkt vielleicht oder ihr hofft immer noch, dass es nur eine groß angelegte Verirkungsaktion von uns ist und dass wir in Wahrheit über ein cooles Thema sprechen. Nein, wir reden jetzt wirklich über alle Twilight-Filme. Herzlich willkommen bei Horror. Ich habe es ja gerade schon gesagt, heute ist der 1. April und ja, mal ganz kurz zur Genese, Kolja. Mhm. Wir haben uns überlegt, du hast irgendwann in den Kalender geguckt und gesagt, ey, fuck, am 1. April kommt ja eine neue Folge Horror raus und da müssen wir irgendwie was Spezielles machen. Also wir müssen was total Absurdes und Beknacktes gucken. Und dann, als wir zusammen waren und irgendwas geguckt haben, ich weiß gar nicht mehr was, auf jeden Fall war ich dann wieder auf dem Weg nach Hause und lief dann so abends hier am Hauseingang an so einem Karton vorbei und da hat jemand die Twilight-DVDs reingelegt. Ja. Ich habe noch ein Foto gemacht und getwittert und so, haha. Und dann meintest du, glaube ich, zurück, ey, Alter, ohne Scheiß, lass uns darüber den 1. April-Podcast machen. Und da habe ich noch so gelacht und ja, bumm. Cut to, wir sitzen hier und haben wirklich fucking Twilight geguckt, ey.
Das Ding ist, dass ich das, glaube ich, mal während eines Streams kurz erwähnt habe. Einfach so, das war so ein random Gedanke von mir, wie dumm das einfach wäre. Und das fanden so viele Leute lustig und gut, dass die meinten, so, das müsst ihr jetzt machen, weil ich das erwähnt habe. Dann habe ich das irgendwie so ein, zwei Monate nicht mehr beachtet in den Gedanken. Und dann, als das Bild von dir kam, habe ich dir erzählt gehabt, das wäre so eine Idee, die man machen könnte. Und deine Reaktion war, lol, könnte lustig werden, lass machen. Ja. Und dann habe ich gesehen, tatsächlich, ja wirklich, 1. April, das passt ja verdammt nochmal perfekt.
Naja, und ich meine, also jetzt mal rein technisch gesehen, aber es geht in Twilight nun mal um Vampire. Und also die sind ja wohl ohne Frage im Horrorgenre zumindest beheimatet und zu Hause. Also im allerweitesten Sinne kann man Twilight als so eine Art, ich meine, also Interview mit einem Vampir zum Beispiel ist jetzt auch kein knallharter, reinrassiger Horrorfilm, aber könnte man besprechen, ohne dass man sich da rechtfertigen muss, oder?
Ja, auf jeden Fall.
So, genau. Und also vor dem Hintergrund, ach, wem versuche ich hier was vorzumachen?
Warum haben wir das getan?
Oh Gott, das war richtig, richtig dumm. Okay, pass auf. Bevor wir gleich über Twilight reden, wie immer noch ganz kurz, wir rattern runter. Haben wir sonst noch irgendwie was Cooles gesehen in den letzten Tagen und Wochen? Ich gebe mal einen Tipp ab bei dir, Kolja. Du hast, wie schon seit den letzten drei Ausgaben, glaube ich, wieder mal nichts gesehen, aber zockst gerade ganz viel Resident Evil 4. Das ist mein Tipp gerade.
Das ist tatsächlich fast richtig. Du musst auch dazu denken, ich habe ja eh aktuell nicht so richtig viel Zeit und habe 5 Twilight-Filme mit dir geguckt, ja. Das ist nicht gar nichts.
Das stimmt.
Einmal das. Und über den einen Film, den wir beide geguckt haben, nämlich Evil Dead Rise, können wir leider noch nicht reden.
Das ist wahr.
Aber ja, den haben wir auch noch gesehen. Und ansonsten fällt mir tatsächlich gerade gar nichts so richtig ein. Doch, John Wick 3 habe ich geguckt, 4 geguckt.
4, ja. Ich habe schon ein paar Mal gelesen, also das Wort Cape Shit ist mittlerweile sehr oft gefallen, so in diversen Foren. Also nach dem Motto so, jetzt Cape Shit, ja, so jetzt ist es so Superhelden-Scheiße. So, weißt du, okay, jetzt hat es mit der Realität nichts mehr zu tun und so.
Ja, okay,
und,
doch, das kann man auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall unterschreiben. Das Ding ist halt einfach, wenn jemanden das genervt hat, dass John Wick immer so invincible wirkte, das hat dich ja, glaube ich, genervt, ne?
Ja, ich fand den schon immer OP. Der Typ ist so krass.
Ja, und das, also wenn das einen gestört hat, dann wird einem das jetzt erst recht auf den Sack gehen, weil und gefühlt hat auch jeder mittlerweile irgendwie so Kevlar-Anzüge.
Ja.
Sehen einfach aus wie ganz normale Anzüge, die du zu irgendeiner speziellen Veranstaltung trägst oder sowas, aber die sind halt kugelsicher as fuck. So, das war vorher, haben die so ein bisschen was abgefangen, aber die Leute waren trotzdem verletzt in den ersten Filmen. Und mittlerweile ist es so, Alter, die fangen aus nächster Nähe so 50 Shotgun-Schüsse ab. Er fällt irgendwie aus 5 Stockwerken runter und läuft dann weiter nochmal irgendwie 500 Treppen hoch. Also ja, es ist schon mittlerweile irgendwie so eine Art Videogame als Film. Was auch witzig ist, weil es gibt, also das spoilere ich jetzt natürlich nicht, was es ist, aber wurde auch schon oft erwähnt, ist auf Twitter rumgegangen, dass es eine Videospiel-Hommage gibt, eine 4-5 Minuten Action-Szene im Film.
Ey, und weißt du was, selbst wenn ich es nicht wüsste, weil du es mir erzählt hast, weil es mir echt egal ist, ich hätte auf jeden Fall eine Vermutung, so was es nur sein. Ja, also ich meine John Wick, ja, ey, du, also wenn jemand da Spaß mit diesem Film hat, so cool. So, aber ich habe so gemerkt, den ersten fand ich auch noch ordentlich, aber dann genau dieser Realitätsverlust, der hat mir schon den zweiten und vor allem auch den dritten Teil so ein bisschen kaputt gemacht. Und deswegen, glaube ich, würde ich jetzt mit dem vierten nicht mehr so viel Freude haben.
Ja, ich muss aber sagen, tatsächlich, ich hatte erst Angst, weil ich gesehen habe, dass es ja fucking 3 Stunden geht. Ja, wir hatten ja erst die Pressevorführung am Morgen dann zu Evil Dead, dann musste ich 8-9 Stunden arbeiten und dann nochmal 3 Stunden ins Kino.
Ja, das war ein richtig guter Tag für dich, ne?
Oh, Alter, ich weiß nicht, ob ich darauf jetzt Bock habe, aber dann hat es mich doch überrascht, dass es gar nicht sich so gezogen hat. Ja, also es gab auf jeden Fall Längen, der Film braucht sehr lange, bis er richtig loslegt. Im Vergleich zu dem ersten Film. Richtig. Und dann irgendwann in der Mitte gab es noch mal so eine ziemliche Länge. Aber sonst, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Action-Szenen, wenn man den Kopf ausschalten kann, machen die unfassbar viel Spaß wieder. Und ich habe auch jetzt erstmal genug von John
Wick. Böse Zungen würden behaupten, du solltest den Kopf mal wieder einschalten, mein Lieber.
Ich hab's weitergeguckt.
Stimmt, ey. Da ist nicht mehr viel von der Hirnmasse übrig. Pass auf, dann wie immer ich habe ein paar Sachen nachgeholt oder beziehungsweise habe ich einen Film nachgeholt, der schon lange auf meiner Liste war und ich weiß, dass du auch großer Fan von ihm bist und warst. Und nach dem Oscar-Gewinn von Everything Everywhere All at Once habe ich mir endlich Swiss Army Man angeguckt, nachgeholt. Yeah. Und
jetzt bin ich gespannt.
Jetzt leck mich fett, ich fand den auch richtig gut. Das war ein Spitzenfilm. Der war so richtig schön. Ich wusste auch überhaupt gar nicht, worum es ging oder nur so ganz, ganz grob. Mir war auch nicht klar, dass die Leiche dann mehr oder minder lebendig wird. Ich dachte wirklich so, die Comedy besteht daraus, dass er 1,5 Stunden irgendwie so eine Leiche mit sich rumschleppt und keiner dafür ist, dass er tot ist oder so.
Ja, okay.
Also es geht ja noch in eine andere Richtung und wie bei Everything, Everywhere, All at Once, boah, dieser Titel, war ich überrascht, dass das am Ende noch so eine emotionale Klammer bekommt, die ich nicht hab absehen können. Ich mochte den Humor, der hat für mich genau die richtige Balance zwischen Ernsthaftigkeit und völliger Skurrilität getroffen. Ja. War super cool gespielt, Daniel Radcliffe und Paul Dano. Also rundherum echt ein richtig guter Film und ich bin sehr froh, dass ich den jetzt nachgeholt habe.
Fand ich mag schön. Das Konzept einfach. Ich finde das so lustig, dass sie sich hingesetzt haben, die Daniels, und meinten so, okay, wir machen einen Film aus einzelnen Sachen, die wir an anderen Filmen hassen. So, auch sowas wie
Penisgags, Furzen.
Genau, wir hassen Furzgeräusche, wir hassen A Cappella-Gesang. Und das ist aber der ganze Film ist voll mit so Kram. Und das finde ich irgendwie mega sympathisch. Das ist eine coole Idee.
Also war echt richtig, richtig schön. Ich habe dann im Interview auch gehört, dass sie die Rolle tatsächlich auch für Daniel Radcliffe geschrieben haben, aber sich dachten, den kriegen wir nie im Leben. So, der spielt das nicht, so das macht er nicht. Aber letztendlich war der total Feuer und Flamme und sie meinten dann auch, das ist so ein Schauspieler, bei dem merkt man, der hatte Bock mal was völlig anderes zu machen. So. Also manchmal muss man sich als Schauspieler vielleicht auch mal so ein bisschen herausfordern und sich aus der eigenen Komfortzone bewegen. Und das ist dann so eine skurrile Rolle, dass er gerade deswegen sofort zugesagt hat und wollte er unbedingt machen. Also echt richtig, richtig cool.
Ich finde, das hat man bei Radcliffe auch gemerkt in der Zeit, weil da hat er hier Swiss Army Man, ganz Akimbo und dann hat er noch Horns gemacht. Ich habe das Gefühl gehabt, der hat einfach Bock, sich auszuprobieren in der Zeit.
Ja, ich meine, ey, guck mal, durch Harry Potter, der muss für den Rest seines Lebens nie wieder arbeiten, wenn er nicht mehr will. Der kann sich jetzt echt komplett ausleben und kann wirklich nur noch Projekte annehmen, auf die er Bock hat. Und also ist doch alles richtig gemacht, auf jeden Fall. So ein bisschen wie Robert Pattinson.
Ich wollte es auch sagen.
In Twilight. Okay, pass auf. Dann haben wir noch, du hast es gerade erwähnt, wir dürfen leider wirklich noch nichts dazu sagen. Es gibt immer viel Ärger, wenn man da das Embargo bricht, aber wir haben Evil Dead Rise gesehen. Ihr könnt jetzt schon davon ausgehen, liebe Leute da draußen, dass das definitiv bei uns besprochen wird, das Ding. Aber wir dürfen noch nicht mal sagen, ob wir den gut oder schlecht fanden. Ja. Deswegen habt es einfach im Hinterkopf. Aber also ich glaube, das kann auch eine sehr interessante Episode werden, weil ich glaube, dazu kann man viel sagen. So, und dann habe ich mir noch aufgrund von Evil Dead Rise, habe ich mir den ersten Film von dem Regisseur angeguckt, Hole in the Ground, den ich bis da noch nicht gesehen hatte und fand den, das ist wieder so ein Film, da wäre mehr drin gewesen.
Ja.
Das hat man manchmal, man denkt so, ja, es ist alles in Ordnung. Die Story, also so ein kleiner Junge, der sich irgendwie beginnt zu verändern, zumindest denkt die Mutter irgendwann, das ist nicht mehr mein Kind, der wird irgendwie echt creepy und spooky und man weiß nicht, ob sie sich das nur einbildet oder ob wirklich irgendwas mit diesem Kind los ist, weil im Wald so ein großes Loch ist und vielleicht war er in dem Loch und der kam irgendwie als anderer Junge raus. So, auch gut gespielt, aber es wäre noch mehr drin gewesen und der, also lässt sich manchmal ein bisschen zu viel Zeit. Es gibt so 1-2 Szenen, wo man denkt, ja, okay, ich habe es verstanden und dann ist die Kamera aber noch eine Minute zu lang drauf und ich denke mir, ja, okay. Also kein Film, der wehtut, aber auch nicht richtig geil. Und dann habe ich gestern noch Love Eternal gesehen. Das ist so ein kleines Indie-Projekt mit Pollyanna McIntosh, den die meisten, glaube ich, als The Woman kennen, aus der The Woman-Trilogie. Und da geht es um einen jungen Mann, der so eine ganz morbide Faszination für den Tod hat und sucht dann so die Bekanntschaft von jungen Frauen, die sich selbst umbringen wollen, und wartet dann quasi drauf, bis sie tot sind, und nimmt dann die Leichen mit zu sich nach Hause und drapiert die so im Bett und legt sich neben sie, um dann einzuschlafen und so. Also es klingt super weird. Es ist ein schräger und verschrobener Film, aber kein krasser Schockerfilm. Also es ist eher sehr, sehr melancholisch und sehr, sehr gefühlig. So, also auf der einen Seite wirklich sehr, sehr traurig, weil es echt um Leute geht, die glauben, dass sie irgendwie das Leben nicht verdient haben. Und auf der anderen Seite aber auch sehr lebensbejahend. Also ein echt richtig schöner Film. Love Eternal, wenn ihr den irgendwo mal in die Finger kriegt, kann man sich gut angucken. 1,5 Stunden, so ein kleines Indie-Liebhaber-Ding. So, und jetzt genau das Gegenteil von Sachen, die wir lieb haben. lass uns über Twilight reden. Ohne Scheiß, wir haben es gemacht. Also zur Erklärung, wir hatten eigentlich vor, wir beide, Kolle, alle 5 Filme an einem Tag zu gucken.
Genau, das war die ursprüngliche Idee, weil ich mir so auch dachte irgendwie, Mann, das wäre doch ein super witziges Video, wenn man einfach sagen könnte, 2 Dudes gucken zum ersten Mal die komplette Twilight-Saga an einem Stück. Und mein Gedanke war halt so, wir treffen uns morgens, vielleicht schon sehr früh mit ein bisschen Wein und ein paar Bierchen, und gucken dann halt bis spät abends dann einfach die komplette Reihe durch und hast du halt so einen Zeitraffer, wie wir langsam unseren Verstand verlieren.
Ja.
Den haben wir jetzt auch, aber halt an 2 Tagen unterteilt, weil wir haben erst am ersten Tag 1 bis 3 geguckt und haben einfach gemerkt, so heilige Scheiße, wir können nicht mehr. Also es ging halt einfach wirklich nicht mehr. Und dann haben wir den letzten Teil, der in 2 unterteilt ist, dann gestern geguckt.
Gestern, ja. Wir haben den gestern frisch gesehen. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt sofort diesen Podcast produzieren. Weil wirklich, ohne Scheiß, ich will das aus meinem Kopf rauskriegen.
Ich hab den schon lange aus meinem Kopf rausbekommen.
Ja, also okay, ganz viele kleine Story-Details. Ich kann jetzt nicht mehr im Detail sagen, was in welchem Film passiert ist. Aber so dieses ganze, ich habe irgendwie das Gefühl, so die Twilight so als Konzept ist noch in meinem System. Ich muss das jetzt einmal rauskriegen. So, das ist wirklich, ich muss mich selber exorzieren. So, das muss einmal raus, wir besprechen das jetzt. Und dann kann ich es wirklich komplett löschen. Und ich kann sagen, ey, ich habe Twilight gesehen. So, also ich meine, Twilight ist so eine Serie, da hat irgendwie jeder eine Meinung zu, alle finden die scheiße oder zumindest was anderes behaupten sie nicht öffentlich, aber ich glaube, nicht alle haben die komplett gesehen. Und wir können jetzt immerhin behaupten, wir wissen, worüber wir lästern, weil wir uns den ganzen Wahnsinn tatsächlich angeguckt haben. Also deswegen, mal vorausgeschickt, oder wie würdest du das, deine Guckerfahrung zusammenfassen? War es so, wie du es dir gedacht hast? War es noch schlimmer oder vielleicht am Ende doch gar nicht so übel, wie du es befürchtet hattest?
Ich muss dazu sagen, dass ich ja damals den ersten tatsächlich gesehen habe, im Kino sogar. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, um ehrlich zu sein. Wann kam Twilight 1 raus? Ich muss das mal.
Du warst mit Mädchen im Kino, oder? Du bist doch nie.
Das zweite Mal, ja. Das erste Mal habe ich den tatsächlich damals mit meiner Cousine gesehen und das zweite Mal.
Zärtliche Cousine.
Das zweite Mal war ich mit einem Date da und ich kann mich nicht mehr an dieses Date erinnern, deswegen war das wahrscheinlich nicht so gut.
Ja.
Aber ich weiß, dass ich den 2-mal gesehen habe im Kino und den habe ich tatsächlich gar nicht mal so schlimm in Erinnerung gehabt. Ich wusste, dass der natürlich ein bisschen sehr, sehr cheesy und trashig ist, aber ich habe den jetzt nicht so als irgendwie komplett Unfall in Erinnerung. Und ich weiß nicht. Er hat sich dann doch jetzt beim erneuten Gucken ein bisschen anders angefühlt. Wobei man sagen muss, und das kann man jetzt, glaube ich, schon mal vorausnehmen, der erste war, glaube ich, immer noch der rundeste von den 5, oder? Also der war irgendwie vom Pacing noch okay. Der Look, kann man drüber diskutieren, der sah ganz schön scheiße aus im Vergleich zu den anderen. Also das ist zumindest besser geworden später. Also das Color Grading zumindest, sie haben Farben entdeckt. Aber so an sich war der am wenigsten Einschläfer.
Am wenigsten Einschläfer, das trifft's ganz gut. Ey, also ich muss sagen, okay, es ist jetzt nicht das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Die sind jetzt nicht absolut unguckbar, die Filme. Aber, also, was mir vor allem im Gedächtnis geblieben ist, ist ein großes, überwältigendes, geradezu lähmendes Gefühl von Langeweile. Mhm. Also, gerade in den letzten 2 Teilen, wo vermeintlich ja ganz viel passiert, aber das ist alles so zäh und es bewegt sich so wirklich im absoluten Zeitlupentempo. Also, wir haben gestern mal ganz kurz die Footage gecheckt von uns beiden, wie wir auf dem Sofa immer mehr so runtersacken und völlig die Energie verlieren. Ey, wirklich. Ich meine, die Filme, die gingen alle so immer um die 2 Stunden, würde ich sagen. So plus minus immer, ne? Ungefähr.
Ja, genau. Ja.
Ja. Ey, und wirklich, manche, also wenn du mir sagst, John Wick geht 3 Stunden, da dachte ich, okay, krass, Twilight ging, also die gingen alle 1 Stunde kürzer als so ein John Wick, aber die haben sich garantiert 8-mal so lang angefühlt. Also selbst wenn John Wick 4 nicht mehr so gut ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die so zäh und langweilig sind wie Twilight, gerade die letzten. Naja, und also ich fand es total faszinierend zu sehen, wie deutlich plump manipulativ diese ganze Geschichte ist und das alles inszeniert ist, damit die angepeilte Zielgruppe von kleinen Mädchen komplett den Verstand verliert. Also ja. Das ist so dermaßen so ein Wish-Fulfillment von so kleinen Mädchen, was auch völlig okay ist, wirklich. Also ich finde das so per se, warum nicht? Ich meine, ich weiß, wenn ich einen Twilight-Film anmache, dann weiß ich ungefähr, was mich erwartet, und ich weiß auch, dass ich nicht die Zielgruppe bin. Das ist auch völlig in Ordnung. Also ich erwarte dann nicht etwas, von dem ich weiß, dass ich es nicht kriege, und reg mich dann drüber auf, dass der nicht so ist, wie ich ihn gern hätte. Also da brauche ich mir den Film nicht. Natürlich ist der nicht für mich gemacht, so. Aber ich fand das absolut faszinierend, so gefühlt mal von außen zu betrachten, wie das ist, wenn man so krass manipuliert wird, dass man irgendwas gut finden soll. Also, ey, Bella Swan, diese zerbrechliche, überirdische, etwas in sich gekehrt, entrückte Schönheit kommt an die neue Highschool und trifft da diesen mysteriösen, moody Vampir, der so eine rätselhafte Vergangenheit hat und immer sowas ausstrahlt von wegen irgendwie, ja, ich bin gefährlich für dich, was er auch immer wieder sagt. Ich bin nicht gut für dich, ich darf mich dir nicht nähern. Und bei kleinen Mädchen, da muss dieser Effekt sich einsetzen. Ich könnte ihn retten, wenn er sich nur mir öffnen würde. Ich kann ihn befreien. Und also wirklich, ich wusste echt nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, weil ich dachte, hey, holy shit, das ist wirklich so wie mit der Chirurgenklinge so zurechtgeschnitten, dass auf jeden Fall so eine 15-Jährige im Liebestaumel sich unsterblich in diesen Edward verliebt und sich gleichzeitig aber total in Bella Swan wiedererkennt. Und das fand ich unglaublich faszinierend an dieser ganzen Reihe, wie manipulativ die ist. I wanna find the bad guy. I know what you are. Your skin is hail white and ice cold. You don't go out into the sunlight. Say it out loud. Say it. Vampire.
Are you afraid? No. Ich fand unfassbar faszinierend, wie unfassbar scheiße der aussah. Also in so vielen. Ich hatte das nicht mehr in Erinnerung, dass der einfach komplett in Blau getunkt ist.
Boah, das
also
ist schlimm.
Das Geile ist, alle Charaktere sehen aus wie Vampire. Alle sind komplett bleich und bläulich. Weswegen die Cullens, so heißt ja die Vampire-Familie, einfach nochmal extra ungesund aussieht. Sie sind einfach komplett weiß, haben leuchtglühende Augen. Also jeder Vollidiot würde sehen, irgendwas stimmt nicht mit denen. Aber naja, ist es nicht so, wenn sie reinkommen irgendwie das erste Mal und irgendwie introduced werden, dass sie sagen so, ja, sie sind eine Familie, aber sie schlafen auch miteinander. So, und deswegen so, what? Was? Hab ich da gerade gehört? The blonde girl, that's Rosalie. Big dark-haired guy Emmett, they're like a thing. I'm not even sure that's legal. Jess, they're not actually related. Yeah, but they live together, it's weird. Ging es da um Inzest? Nein, aber die haben tatsächlich am Anfang gesagt, dass die alle eine Familie sind, weil die auch zusammen leben, aber dass die untereinander halt zusammen sind. Also das, es gibt, die haben doch alle Paare untereinander so.
Oh mein Gott, ey, das ist
aus, so aus Edward. Edward ist der Einzige, der alleine ist.
Ja, natürlich ist er das.
Ja, denn weil er ist ja auch eine 100 plus Jahre alte
108 Jahre. Eine 108 Jahre alte Jungfrau. Und Edward ist so edel und so rein und so gutherzig, dabei aber auch so verletzt und so missverstanden. Ich dachte, okay, Alter. Ey, aber was du gesagt hast, so gerade das Color Grading, ich glaube, also das ist so das, was ich noch am ehesten mit speziell dem allerersten Teil verbinde, abgesehen davon, dass damit die Geschichte losgeht und wir Bella und Edward und so weiter kennenlernen. Ich habe ein Interview mit Catherine Hardwicke gehört, mit der Regisseurin, die ein paar Jahre vorher 13 gemacht hat, den ich ziemlich gut fand, mit Rachel Evan Wood und einer anderen. So ein Teenie-Drama über so Mädels, die so irgendwie die dunklen Seiten und die spaßigen Seiten für sich entdecken. Und von daher kann ich schon nachvollziehen, dass sie als Regisseurin für den ersten Twilight-Film verpflichtet wurde. Und sie meinte, diese extrem unterkühlte Farbpalette, das war natürlich eine ganz klare stilistische Entscheidung. Sie hat gesagt, sie wollte wollte keine einzige helle Farbe. Sie wollte kein Gelb, kein Rot, kein Grün. Es sollte alles blau, bläulich, so fast chromartig, also extrem unterkühlt wirken. Und also vor dem Hintergrund, dass es eine melancholische Vampirgeschichte ist, kann ich den Gedanken schon nachvollziehen. Aber ich finde auch, das war so ermüdend fürs Auge. Also wirklich, ich habe lange keinen Film mehr gesehen, wo ich dachte, boah, Alter, das sieht einfach, wie du schon sagst, das sieht einfach kacke aus. Also dermaßen die Farben runterzudrehen. Und wenn man sich die späteren Filme anguckt, wo dieses Stilmittel ja wieder deutlich zurückgefahren wird.
Ja, auf jeden Fall. Schon mal also zweiten sogar.
Bin ich auch nicht ganz sicher, ob das wirklich so die allerbeste stilistische Entscheidung war.
Ich finde vor allem geil, das ist so ein richtiger Throwback in Richtung 2000, early 2010er Filme so. Oder 2000. Also, die haben irgendwie so einen gewissen Schnittstil. Nee, 2008 kam der raus, ne?
Aber
so,
der kam
so
8, ja.
2000er Filme. Viele Horrorfilme von damals auch hatten irgendwie diesen Stil. Weißt du noch?
Ja, ja, stimmt, die ist unterkühlt, aber da war es schon wirklich schon echt
extrem. Ja, genau, das hat es ins Extreme geschoben, ja. Aber ja. Auf jeden Fall auch das Editing und irgendwie die Musikwahl und alles, so, das war schon ein ziemlicher Throwback für mich.
Ja, und ich meine, also vielleicht war der Gedanke auch, wenn du eine extrem unterkühlte Farbpalette hast, dass dann das Glitzern der Vampire besser zum Vorschein
das, was wir später vergessen haben.
Ja, aber ey, Alter, wirklich, darüber müssen wir auch noch reden, ne? Am Anfang ist noch voll wichtig, dass sie glitzern und keiner darf das sehen und so. Und später, so im letzten Teil, eine Hochzeit bei strahlendem Sonnenschein mit Gästen und niemand
glitzert. Es sind keine Glitzer. Es ist eine Familie voller Vampire, die hier noch Vampire einladen.
Und ey, das ist
fucking Sonnenschein.
Können wir mal bitte ganz kurz darauf eingehen, dass mega Tageslicht ist und eine Familie voller Vampire
stimmt,
ist?
Ohne Scheiß.
Das haben die voll vergessen.
Wirklich? Du hast recht, ja, absolut. Das kann mir keiner erzählen. Der Schatten kann doch nicht so stark sein, dass sie nicht total funkeln.
Der Typ war doch in fucking Kalifornien, hat doch ihre Mutter
besucht. Das ist so ein Bullshit. Ohne Scheiß.
Es ergibt null Sinn.
Die eine Regel, ne?
Ja,
die funkeln im Sonnenlicht. Und ich meine, ich muss sagen, also, ich knirsch mit den Zähnen, aber ich muss leider zugeben, diese Idee, so wenn du schon so eine schnulzige Seifenoper da machst mit Bella Swan und Edward Cullen und oh, ich bin so verliebt in ihn und er in mich und ah. Ey, okay, dann lässt du deinen scheiß Vampir auch noch glitzern. Wirklich, also da muss ich sagen, fuck, Stephanie Meyer. Ja, ey, wirklich, also, das war auf eine gewisse Art ist das echt genial, ne? Das ist wirklich genial, dann lässt
du sie musste sich ja was überlegen, so, okay, Vampire normalerweise in der Sonne brennen sie oder sowas oder sterben.
Das können wir nicht bringen.
Aber wir brauchen trotzdem irgendwie was, womit sie sich abheben und womit sie halt in Gefahr sind, erkannt zu werden.
Ja.
So. Und dann lass sie halt glühen und glitzern und was auch immer. So.
Also. Und dann glitzert er halt. Und ich denke mir, oh, fuck, Stephanie Meyer, du bist. Ey, also ich weiß echt nicht, ob das. Ich finde das tatsächlich grenzwertig genial. Also wirklich, das war ein Geniestreich. Lass ihn halt wie fucking glitzern. Naja, und weißt du, ey, vielleicht war deswegen auch das die Idee, so in der großen Szene, wo er sich ihr offenbart und er glitzert das erstmal so richtig hart ab und so, dass es dann besonders gut aussieht, weiß ich nicht, aber also ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass die späteren Filme das dann echt ein bisschen wieder zurückgefahren haben oder besser gesagt, also total korrigiert haben. Die sahen ja dann immer mehr aus wie normale Filme, also halt irgendwie, also auch künstlich und so, aber nicht mehr diese extreme künstliche Kühle, die mich beim ersten echt genervt hat. Aber dafür gab es andere Sachen, die auch schon nicht geil aussahen. Da denke ich sehr gerne an den Kletter- und an den Speed-Up-Effekt zurück.
Ey, ohne Scheiß, ich finde das so geil. Es gibt 5 Filme, die gar nicht mal in so weiten Abständen. Ich glaube, jedes Jahr kam ein Film raus. Ja, genau, jedes Jahr kam ein Film raus. 2008 bis 2012. Und sie haben sich einfach nicht entscheiden können, wie sie diesen Speed-Up-Effekt machen möchten. In jedem Film sah er anders aus. Ich glaube, irgendwie im dritten gibt es irgendwie so eine Szene, wo ich immer gemeint habe, oh, mittlerweile sieht das aber okay aus, so im Vergleich zu dem Rest. Und dann haben sie es irgendwie wieder beschissen gemacht. Es ist so furchtbar dumm. Also gerade im ersten Teil, wo wir da, ich weiß nicht mehr, wie sie es gedreht haben. Haben sie ihn einfach in die Luft gehoben, der schlackert mit den Armen rum und dann haben sie ihn von Greenscreen gesetzt und zur Seite gezogen. Das sieht auf jeden Fall fantastisch aus.
Es gab viel Greenscreen im ersten, allerdings jetzt noch nicht, einfach weil das Budget da jetzt noch nicht so hoch war, weil halt immer noch ein gewisses Risiko bestand, dass der Film total floppen würde, was ja nicht so war. Ich glaube, der hat irgendwie am ersten Startwochenende schon irgendwie 38 Millionen eingespielt oder so. Und die gesamte Twilight-Saga, alle 5 Filme, haben 3,4 Milliarden Dollar eingespielt. Also ich meine, so bei allen Lästereien und man kann meckern, also auch völlig zu Recht. Aber also irgendjemand hat da schon was richtig gemacht. Die fucking Filme haben so irre viel Kohle eingespielt. Also, weißt du, und dann denke ich mir immer so, ja, okay, dann ist vielleicht sowas wie Color Grading, vielleicht ist das irgendwie echt nicht wichtig. Dann sitzen da die ganzen Herrscher von kleinen Teenie-Mädchen und übrigens auch erwachsenen Frauen. Kannst du dich noch an das Phänomen der Twilight Moms erinnern? Nein? Ohne Scheiß, das waren erwachsene Frauen, die wirklich vermeintlich fest mit beiden Beinen im Leben standen und aber komplett durchgedreht sind wegen Twilight und mega in Edward Cullen verliebt waren. Ey, auch hier, ich hab's ja gerade gesagt, ich habe das Interview mit Catherine Hardwicke, mit der Regisseurin gehört und sie meinte, dass sie natürlich auch extrem viel Fanfeedback bekommen hat und auch teilweise durchaus von erwachsenen Frauen. Und sie hat zum Beispiel von einer erzählt, die war irgendwie, also ganz normale Businessfrau und also auch in einer tragenden, wichtigen Position und so. Und also echt, ne? Und die hat so einen Pappaufsteller von Edward mit zur Arbeit genommen und hat darauf bestanden, dass der auch in Meetings die ganze Zeit neben ihr sitzt. Und dann hat ihr Chef ihr gesagt, ob sie den vielleicht mal bitte irgendwie zu Hause lassen kann, weil das ist echt weird und wir haben hier ein wichtiges Geschäftsmeeting. Und diese Frau hat darauf bestanden, diesen Papp-Edward neben sich zu haben und hat daraufhin ihren Job verloren. Die wurde gefeuert.
Ich stelle mir so vor, dass er so eine integrierte Lichterkette hat, dass er auch irgendwie so zwischendurch ein bisschen rumglitzert.
Ja, genau so. Oh, Strahl. Ey, also ich meine, weißt du, das, ich denke immer sofort reflexartig an kleine Teenie-Mädchen, aber es waren ja nicht nur kleine Teenie-Mädchen, es waren eben auch erwachsene Frauen. So, also das hat diese ganze verdammte Reihe, die hat einen globalen Hype ausgelöst, den ja, es so dermaßen echt nicht mehr so, also weiß ich, so, das war, glaube ich, das filmische Äquivalent von, weiß ich, Beatlemania oder so. Also wo gerade so Frauen und Mädchen komplett durchdrehen und Ohnmachtsanfälle bekommen weltweit und so. Also es war schon echt abgefahren.
Vor allem, muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, dadurch, dass ich diese Sicht noch auf den ersten hatte, wo ich dachte, dass der eigentlich ganz okay war, habe ich mir überlegt, so, vielleicht sind die späteren ja auch okay, nur in unserer Wahrnehmung, so von außen, weil immer sich lustig drüber gemacht wurde, sind die halt irgendwie komplett scheiße, ne?
Ja.
Aber vielleicht ist es halt einfach nicht so und wir gucken dann was vielleicht gar nicht so schlimm ist. Und am Ende
ja, genau, man, ja, genau, hätte sein
können. Aber, boah, ey, also, ich bin tatsächlich wirklich überrascht, wie unfassbar nichtssagend und wie unfassbar langsam, langweilig und schlecht die Filme halt einfach auch sind. Also wie alles geschrieben ist, wie alles aussieht, die Charaktere, wie unfassbar toxisch auch diese Beziehung dargestellt wird und als völlig normal auch Sachen, oh, zum Ende, da kann man mal drauf eingehen später, aber mit dem Kind und so. Also weiß ich nicht, verstehe ich nicht ganz so.
Ja, richtig. Ich meine, ey, das ist ja im Prinzip, also ich habe das Gefühl, das Thema ist eigentlich schon lange durch. Das ist ja irgendwie, also ja, schon längst ein Meme geworden. So deswegen kann man da jetzt, glaube ich, keine großen neuen Erkenntnisse gewinnen. Ich muss aber auch sagen, auch wenn ich wusste, dass Edward Cullen, der mysteriöse Broody-Vampir, dass der wie 108 Jahre alt ist und da wie so eine 17-Jährigen nachstellt. Okay, das ist schon weird. Aber ich muss sagen, das dann wirklich mal live im Film zu sehen, wie er das auch rechtfertigt und wie er dann wirklich nachts neben ihr im Bett, vor dem Bett sitzt und sie
wacht auf. Er ist konstant bei ihr.
Ey, und er sagt wirklich, ja, wie ich beobachte dich seit Wochen und Monaten und ich schleiche mich gerne in dein Zimmer. Und ich dachte, ey,
du, und sie so, Alter, oh, that's hot.
Ja, ich dachte, Alter, die ist 17. Jesus Christ. Ich meine, auch wenn er aussieht selber wie 17, aber trotzdem, der ist irgendwie 108 Jahre alt. Also, ich meine, sein Verstand ist der eines reifen Mannes. Der hat viel gesehen. Der hat zwei Weltkriege mitgemacht und so. Der hat alles. So, der ist.
Wolf, es ist okay. Er ist Jungfrau. Das ist okay.
Ja, natürlich. Wie wir später rausfinden, ist er natürlich eine Jungfrau und besteht dann auch drauf, sie erst zu heiraten, bevor er mit ihr ins Bett geht. Dann denke ich, oh, Murray, fuck you. Alter, der ist seit 108 Jahren, ist der im Körper eines 17-Jährigen gefangen und macht immer und immer wieder die Highschool-Zeit durch. Das heißt, er sieht immer wieder irgendwelche 17-Jährigen, auf die er vielleicht mal steht. Aber er hatte noch keinen Sex, nein. Also, erst muss in die Hochzeit da vorangestellt werden. Ja, genau. Das meine ich mit diesem Wish-Fulfillment. Das ist, also ich finde es fast schon rührend naiv, wie man wirklich so plump durchschaubar so eine Figur so entwerfen kann, dass man irgendwie so dahin schmilzt und also an dem ist wirklich alles perfekt, so selbst seine gefährliche Seite. Er kommt ja immer wieder, das ist auch so eine Sache im ersten Teil, also wirklich, was haben wir irgendwann gelacht, weißt du noch, dass er, also jedes Mal, wenn er sagt, ey, Bella, ich bin echt nicht gut für dich. Ich bin gefährlich. Die Vampire werden dich haben. Ich muss mich von dir fernhalten. Und sie sagt, ja, okay. Und 3 Minuten später kommt er wieder von links ins Bild. Bella, ich sollte mich wirklich von dir fernhalten. Ich denke, ja, dann bleib hier doch fern, du Spacko, ey. Das was ist so machst schlimm. Du denn da?
Ich sollte hier nicht sein. Warum bist du denn hier? Ich sollte nicht mit dir reden. Warum redest du mit ihr?
Dann lass sie doch einfach in Ruhe, du Vollhorst.
Ey. Auch am Anfang seine Reaktion immer, wenn er sie sieht, als müsste er kotzen, weil sie so hart stinkt.
Ja, ach genau. Ja, weil ihr Blut, das riecht ja so krass intensiv und so, ne? Und deswegen, ey, ich meine, er sagt ihr doch mehr oder minder fast, dass es für ihn voll schwer ist, so seine animalischen Vampirtriebe zu zügeln. Am liebsten würde er sie beißen und reißen. So, ey, ich hab mir, es gibt ja auf YouTube so diverse Zusammenschnitte von, also speziell Robert Pattinson und wie der sich gegenüber Twilight geäußert hat. Und also wirklich, ich kann irgendwie nachvollziehen, warum man den immer noch so mit Twilight in Verbindung bringt, obwohl der wirklich mittlerweile in vielen, vielen Filmen gezeigt hat, dass es echt ein guter Schauspieler ist. So. Ja. Und also was mir den Typen endgültig extrem sympathisch gemacht hat, es gibt auch eine YouTube-Compilation, die heißt so irgendwie, niemand hasst Twilight so sehr wie Robert Pattinson und Kristen Stewart selber. Und wirklich, also er meinte auch so, also diese Figur, als er die das erste Mal so, als er von ihr gelesen hat, er meinte, also wenn Edward Cullen kein Vampir wäre, sondern eine real existierende Person, das ist so ein Axtmörder, der dreht irgendwann durch. So, das ist kein normaler, gesunder junger Mann. Das ist ein Creep, der ist ein Psycho.
If Edward was not a fictional character, you just met him in reality, you know, he's one of those guys who'd be like an axe murderer. He's like ultra polite, really formal all the time. Like, let me open the door, let me carry the bags. It's like literally, like you could just tell, he just freak out one day and shoot someone.
Er ist so ein Creep und er ist halt einfach auch wirklich der toxischste Freund aller Zeiten. Er ist einfach ein richtiges, mieses Arschloch. Und er macht so viele Mind-Tricks und ist einfach nur. Er ist halt wirklich ein schlechter Mensch. So, das, was er sagt, so, haut halt hin. So, nur sie steht halt drauf. Und das ist wohl diese verdrehte, romantisierte Sicht auf diese Beziehung, die dann die Teenies, worauf die wohl abgefahren sind. Aber weiß ich nicht, das ist ganz, ganz, ganz komisch.
Also ich finde, im ersten Teil merkt man schon, dass da irgendwie eine extrem fragwürdige Message gesendet wird. Und ich meine, also nicht, dass wir jetzt noch groß irgendwie vorgreifen können. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben auch noch gar nicht zusammengefasst, worum es in Twilight geht. Aber Leute, niemand auf diesem Planeten weiß nicht, worum es in Twilight geht. Wir müssen das nicht zusammenfassen. Ihr wisst fucking ganz genau, worum es in Twilight geht. So, und ich habe mal, von Stephen King gibt's so eine Aussage, da ging es so ein bisschen um Harry Potter und auch Twilight, so diese ganzen krassen Franchises, die so ganz, ganz viele Fans auf der Welt bekommen, so globale Phänomene sind. Und er meinte, in Harry Potter, da geht's darum, dich selber zu finden, deinen Weg in der Welt zu finden, irgendwie dich Herausforderungen zu stellen und den Wert von Freundschaft zu erkennen und von Familienbande und über dich selbst hinauszuwachsen und so. Und in Twilight geht's darum, wie wichtig es ist, einen Boyfriend zu haben.
Ja, yeah, true.
Und ich dachte, ey, ja, ohne Scheiß, exakt, genau das merkt man schon im ersten Teil. Es geht wirklich nur darum, sie will diesen hotten Edward Cullen als Boyfriend. Und ich meine, okay, so, es ist eine relativ überschaubare Story. Ich muss aber sagen, also, wenn ich mir angucke, in welche Richtung die Filme noch gehen würden, da finde ich es in der Rückschau fast angenehm, dass die Geschichte des ersten so relativ klein ist. Also die spielt an der Highschool, da spielen auch noch diese Freundesklicke, spielt ja irgendwie auch noch eine gewisse Rolle, hier Anna Kendrick und die Kumpels, die sie da hat, irgendwie an der Schule.
Die sie alle geil finden, weil sie das New Kid ist. Sie sind wirklich, alle in der Schule sind so, oh Bella, du bist so cool. Oh wow, Bella, du kommst gar nicht von hier. Oh wow, Bella, gib mir deine Nummer. Und ich denke mir so, Alter, wenn ich das neue Kid in der Schule war, war ich der komische Weirdo, mit dem keiner sprechen wollte. Das wäre genauso fuck off, Film.
Ey, wirklich. Also, es gibt kein Mädchen auf diesem Planeten, was spezieller ist als Bella Swan. Sie kommt auf die Schule, sie ist das Gespräch. Alle wie fragen sich, wer ist sie? Sie wird fotografiert. Es gibt einen Artikel von ihr über sie in der Schülerzeitung. Später kommt noch raus, dass sie ein Shield ist, also dass sie ihre Gedanken auch vor Vampiren schützen kann. Das ist ja ihre Superkraft, die sie hat.
Stimmt, ja. Edward hat die Superkraft, Gedanken zu lesen normalerweise. Und er sagt das zu ihr, so, es ist auch so geil. So, er ist einfach der schlechteste, versteckteste Vampir überhaupt. So, you should have known what they thought about. Also, du kannst ihre Gedanken lesen? Ja, maybe. Und dann sagt er erst so, nein. Und dann, dann treffen sie sich zu so einem Date und er sagt einfach die Gedanken von allen Leuten irgendwie vor. Ist okay, cool. Auf jeden Fall kann er ihre Gedanken nicht lesen. Und das macht ihn voll wahnsinnig.
Warum nur?
Sie riecht so krass. Er ist mega horny seit 108 Jahren. Und er kann keine Gedanken von ihr lesen. Oh, sie ist so mysterious. Sie ist so cool.
Ja, und ey, und ich meine, also wirklich, schon ihr Name, ne? Bella Swan. Mhm. Schöner Schwan. Ich so, ja, okay, Stephanie Meyer. Wow, was willst du hier versuchen zu kompensieren? Ohne Scheiß. Schöner Schwan. Oh. Ja, okay, absolut, absolut albern. Legt den Grundstein für alles, was danach noch kommt. Aber ich denke, wir sollten auf jeden Fall die Highlight-Szene, sollten wir erwähnen. Es kommt doch, es kommt am Ende. Gott, ey, wir haben so gelacht. Es kommt am Ende vom ersten Teil, kommt es doch zu diesem krassen Kampf in diesem Ballettstudio mit den ganzen Spiegeln und so, weil einer der bösen Vampire Bella in die Falle lockt. Er will sie unbedingt beißen und reißen, weil ihr Geruch ihn ganz wahnsinnig macht. Ja, genau. Und es kommt irgendwie zum großen Kampf. Sie wird auch mit dem Vampirgift injiziert, infiziert, was Edward dann aber in letzter Sekunde wieder aus ihr raussaugt oder so. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, vom Kampf gezeichnet, fällt sie ja dann quasi in eine Ohnmacht und erwacht doch dann später im Krankenhaus die Mutter.
Genau, man muss dazu sagen, sie wird in diesem Ballettstudio hin und her geworfen von dem Vampir und knallt gegen Scheiben und Gläser und sowas und hat halt Scherben in ihren Beinen drin stecken und sowas.
Ja, die Scherben.
Hat unfassbar viel Blut verloren, weil Edward sie halt das Gift halt aussaugen musste und er konnte sie nicht aufhalten so. Hat halt auch natürlich wahrscheinlich ein paar Prellungen, ein paar Brüche und sowas.
Das übliche.
Und dann wacht sie halt dann auf und verschwommene Sicht so, sieht ihre Mom und dann so, hey Baby, und dann so, und dann fragt sie halt so, was ist passiert? So eher so in die Richtung, sie möchte nicht vor ihrer Mom sagen, was passiert ist. Also sie weiß halt natürlich immer noch, was passiert ist. Und dann sagt ihre Mom so, you tripped and fell down the stairs. Und hast du so eine Szene, wo sie so richtig schlecht so eine Treppe runterrollt und so komplett auf die Fresse fliegt und dann so, and then you fell through a window. Und dann knallt sie dagegen. Man denkt sich so, wie funktioniert das logistisch? How?
Fell down two flights of stairs. Went through a window.
Wie ist sie die Treppe runtergefallen und dann durch ein Fenster gefallen? What? So, ja, okay, sounds natural, verstehe ich, ja, das klingt nachvollziehbar auf jeden Fall.
Alter, wirklich, das ist wie eine Szene aus Die nackte Kanone oder so, weißt du, wenn da so eine Leiche in völlig verdrehter Position da liegt, was passiert? Er ist die Treppe runtergefallen, dann aus dem Fenster gestürzt, ah, okay, alles klar. Ey, ich dachte, wirklich, was haben wir gelacht, wie das ausgesehen haben muss? Also sie purzelt sie erst die Treppe runter, rollt dann. Da
muss sie so einen Sprung gemacht haben irgendwie.
Ja, oder er rollt dann entgegen der Schwerkraft unten am Fenster hoch wieder. Wow! Oh nein!
Ich fand diese Szene viel zu lustig. Ich habe die, glaube ich, 3-4 Mal geguckt und dann darüber die ganzen 5 Filme lustig gemacht.
Ey, es war so unfassbar schön. Also, weißt du, das sind so die kleinen Highlights, so, das sind so kleine Begebenheiten, die versöhnlich stimmen. Weil irgendwie, da kriegst du erstmal 3 Minuten Lachflash und das trägt dich dann durch die nächsten schmerzhaften Szenen.
Ja, ey, apropos Highlights, der Vater von Bella ist der fantastischste, beste Charlie. Charakter im ganzen.
Charlie ist geil.
Wir sind Team Charlie. Fuck Team Jacob, fuck Team Edward, Charlie. Ich möchte einfach nur einen Charlie-Film haben. Gib mir einen Charlie-Film. Super, du.
Charlie.
Du sitzt einfach den ganzen Tag nur zu Hause, guck grimmig und trink Bier. Da sehe ich mich in vielleicht sogar schon 1-2 Jahren, ich weiß es nicht. Aber
ja, ich meine,
er schläft ganz halt auf der Couch ein, hat immer diese Bierdosen in der Hand, die er auch immer mit dem Logo in die Kamera hält, finde ich super.
Ganz wichtig.
Hat er leider irgendwann später aufgehört. Mir fand ich ein bisschen schade. Er hat seinen wichtigen Character-Trait verloren. Aber immer wenn Charlie da war, waren wir happy. Dieser wunderschöne Schnurrbart. Wunderschöner
Mann. Ja, genau. Der Schnurri. Ey, Charlie ist echt richtig, richtig cool. Ich glaube, ich habe den Schauspieler noch nie vorher irgendwas gesehen. Oder zumindest nicht so, dass mir das aufgefallen wäre. Ich habe keine Ahnung, ob der irgendwie eine große Nummer vorher war oder was. Aber wirklich, der kam ins Bild und wir beide dachten spontan, yo, der ist ein geiler Typ. Der ist cool. Allein, vielleicht ist es nur der Schnauzbart. Ich weiß es nicht. Aber der war richtig schön. Ja, der hat den Film mal so ein bisschen geerdet. Und also, er war zumindest ein ganz angenehmer Kontrapunkt zu diesem ewigen Rumgeschnulze zwischen Bella und Edward. Und du hast gerade ja schon Jacob erwähnt, der wird ja im ersten Teil auch schon vorgestellt und eingeführt mit den langen Haaren. Und der wird dann spätestens in Teil 2, wird er immer wichtiger und übernimmt auch eine tragende Rolle. Und mit diesem Teil gehen wir dann auch direkt weiter.
This is the last time you'll ever see me. Please just promise me you won't do anything reckless.
It's like a huge hole has been punched through my chest.
Was hast du noch zu Teil 2 in Erinnerung? Ohne Scheiß, ich kann dir die Story, ich mache jetzt keinen Witz, ich kann dir die Story nicht mehr zusammensetzen. Ich weiß nicht mehr, was im zweiten Teil passiert ist. Was ging
mal,
da?
Warte mal, lass mich überlegen. War das der, genau, es war der Teil, in dem es um den Breakup geht. Edward sagt, glaube ich, irgendwie, oh, ich bin irgendwie nach wie vor immer noch nicht gut für dich oder so ein Scheiß. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau, was sein Grund war. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall führte sie irgendwie in so einen Wald nochmal, einfach nur mit ihr Schluss zu machen, so mitten im Wald. Ist auch richtig geil, sie findet ihren Weg nicht mehr nach Hause. Okay, cool. ist halt wirklich so, er führt sie so ewig weit im Wald. Ich muss mit ihr reden. Dann sagt er so, oh, ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein. Ich muss weggehen. Dann haut er einfach ab, rennt weg mit seiner Vampirfähigkeit. So, wusch, und sie findet einfach dann nicht mehr nach Hause. Liegt irgendwann heulend auf dem Boden in der Nacht. Dann findet einer der Wolfmänner sie und trägt sie dann nackt zu ihrem Vater zurück. Und der Vater auch so, ja, okay, cool. Danke, dass du sie gefunden hast. So ein nackter Mann.
Ja, okay, cool, danke.
Ja, ja, und dann ist glaube ich, die erste Hälfte des Films ist halt komplett, sie ist depressed as fuck. Und sie ist halt, hat halt mega Liebeskummer, weil Edward einfach weg ist. Der ist halt auch, glaube ich, für die erste Hälfte des Films gar nicht wirklich im Fleische quasi vor Ort da. Du hast dann zwischendurch immer irgendwelche Visionen von ihm, weil Bella denkt sich nämlich so, ah, okay, ich habe ein neues Hobby ab jetzt, ich werde zum Adrenaline-Junkie. Wenn ich jetzt irgendwie so richtig krass mich in Gefahr bringe und mich in gefährliche Situationen bringe, dann wird Edward mich früher oder später finden und retten. Und dann fängt sie halt an mit Motorradfahren, sie steigt bei irgendeinem komischen, fetten, abgeranzten Biker aufs Bike, geil, lässt ihre Freundin da stehen und dann hast du zwischendurch so eine Vision, wenn Edward so richtig schlecht drauf projiziert. Die immer sagt zu ihr so, Bella, what are you doing? Stop it. Und dann, ja, ich glaube, die zweite Hälfte ist einfach nur das, dass sie halt Jacob näher kennenlernt. Und da, weiß ich noch, da haben wir den ganzen Film durchgesagt, boah, Jacob ist so ein besserer Typ.
Also, ja, Mann.
In so vielen Belangen. Da war gesessen jemand so, Team Jacob.
Voll.
Da waren wir voll drin.
Ey, ich verstehe überhaupt nicht, wie das auch nur eine Frage gewesen sein kann. Auf jeden Fall Team Jacob. Also alles, was er sagt, also bis zu einem gewissen Punkt, zumindest im zweiten Teil noch.
Ja, später
wird er auch beknackt, natürlich. Aber ich dachte so, ja, ohne Scheiß, du bist wirklich ein besserer potenzieller Freund für sie. Und also nicht nur Love Interest, sondern tatsächlich auch Freund. Also jemand, der sie emotional wie vielleicht stützen kann. Ja. Also viel mehr als dieser echt total toxische und kaum zurechnungsfähige Psychopath im Körper eines 17-jährigen Jungs. Also das war echt weird. Also was mir zum zweiten Teil noch im Gedächtnis geblieben ist, haben wir vorhin schon kurz erwähnt, der Film hat endlich mal wieder Farben für sich entdeckt. Fand ich also fürs Auge weitaus angenehmer als noch den ersten.
Ja, sah deutlich schöner aus.
Viel schöner, ja, auf jeden Fall. Ich meine, okay, also da war auch ein bisschen mehr Budget drin und so und man hat schon gesehen, okay, wir haben hier eine Gelddruckmaschine, dann können wir vielleicht 3 Euro mehr in die Hand nehmen, damit der Film auch ein bisschen besser aussieht, in Ordnung. Es gab am Anfang so eine Montage, da sitzt Bella sitzt depressiv so am Fenster und starrt so raus und die Kamera pannt so um sie rum, also dreht um sie rum und immer wenn wir dann wieder außen die Landschaft sehen, auf die sie guckt, hat sich die Jahreszeit verändert. So. Und so ja, vergeht dann quasi
wie so ein Musikvideo.
Wie ein Musikvideo. Und ich meine, ja, ist jetzt vielleicht auch nicht die alleroriginellste Inszenierungsidee, aber so nach dem echt ziemlich drögen und echt öden und auch also visuell einfach nicht sehr ansprechenden ersten Teil, das war so eine Sache, wo ich dachte, ja, okay, alright, so, ja, ihr probiert wenigstens ein bisschen was Neues, sieht ganz nett aus, so. Und auch der Soundtrack für meinen Geschmack ist der so ein bisschen zu Indie. Das wird auch später in den Film wird das noch schlimmer, also dieses melancholische, nachdenkliche Gitarrengezupfe. Aber also ich, in dem Kontext fand ich es dann irgendwie schon noch okay. Naja, und ich glaube wirklich, die ganz große Neuerung für die Story ist die neue Wichtigkeit von Jacob und von seinem Wolfsrudel. Und da ist natürlich extrem entscheidend, dass die keine Shirts anhaben. Ich glaube, in keiner Szene hat mal einer von denen T-Shirt an. Die sind alle oben ohne.
Das ist so geil, die machen so. Und das ist so richtig so, einfach so eine Gruppe von Teenie Boys, die im Wald rumspielt mit Shorts und oberkörperfrei mit Sixpack. Ist so, me and the boys.
Oh, ey, ja. Und wirklich, also ich weiß schon, man handelt sich immer sehr schnell den Vorwurf ein, irgendwie, da würde nur der Neid aus einem sprechen. Und aber ich meine, also jetzt mal muss man neidlos anerkennen, so Taylor Lautner ist ein gut aussehender Dude. So, ich kann da schon nach, ne, also wirklich, und der hat einen krassen Körper und so, ja, ich verstehe das so. Dann stellst du den natürlich eingeölt und ohne T-Shirt dahin. Aber es ist halt doch schon echt so plump auffällig, also nicht nur er, sondern das ganze Wolfsrudel und auch wirklich fortwährend in jeder Szene. Du hast es gerade gesagt. Also, wenn meine ohnmächtige Tochter von einem mir völlig unbekannten, oberkörperfreien, nackten, muskulösen Mann aus dem Wald mir gebracht wird, ich hätte eine Menge Fragen. Ich hätte
eine Menge Fragen, ja.
Ey, ohne Scheiß. Und er nimmt es einfach so, ja, okay, cool, danke, dass du mir meine Freundin zurückgebracht hast. Bist ein guter Dude. Also das war schon echt, also das hatte auf jeden Fall was Komödiantisches. Wir haben sehr gelacht. Und was du gerade gesagt hast, so dieses dieser Storypunkt, dass Bella total depressiv ist und jetzt quasi sich in Gefahr bringt, damit Edward spürt, dass sie in Gefahr ist, in der Hoffnung, dass er vorbeikommt, um sie zu retten. Also ich bin grundlegend kein Freund davon, irgendwie, also die Verantwortung für das eigene Handeln und die eigenen emotionalen Zustände, in denen man sich befindet, so auf Filme abzuschieben. Also ganz so leicht kann man sich dann doch nicht machen, so irgendwie, im Film wird irgendwas dargestellt und deswegen muss ich mich so und so verhalten und so zu handeln. Aber ich finde es doch einigermaßen fragwürdig. Also, was soll das für eine Art von Message sein? Also, junge Mädels, und wenn die unter Liebeskummer leiden und sie aus welchen Gründen auch immer irgendwie jetzt ihren Schwarm nicht erreichen können, sollen die also dumme Dinge tun in der Hoffnung, dass er sie, also wirklich buchstäblich ankommt, um sie zu retten? Also, was ist das für eine Message? Weißt du, was ich meine?
Extrem toxisches Verhalten eigentlich durch die Reihe, ne? Also, wie Beziehungen gesehen werden, wie das halt gesehen wird, so, um irgendwie Rache zu nehmen oder irgendjemanden so, zu zeigen, so, hier, ich kann auch ohne dich. Sie bandelt da ja auch echt hart mit Jacob an und führt ihn ja die ganze Zeit irgendwie so immer so vor, so, ja, theoretisch könnten wir zusammen sein, ich mag dich ja auch voll, aber da ist dieser Typ, der irgendwie ein richtiges Arschloch ist und irgendwie ist der hotter für mich, so. Aber sie führt ihn die ganze Zeit so mega vor, also konstant. Und das ist irgendwie auch echt eklig, also, weiß ich nicht, das werden wahrscheinlich echt viele Teenie-Girls anscheinend cool gefunden haben, sonst hätte es ja wahrscheinlich nicht funktioniert, ne?
Ich kann nur hoffen, dass irgendwie auch leicht zu beeindruckende Teenie-Mädchen, die noch voll so im Taumel ihrer Hormone sind, also dass die sich aber dann nicht so leicht manipulieren lassen, dass sie wirklich denken, das wäre ein adäquates Verhalten, was man an den Tag legt, wenn man schlimm Liebeskummer hat. Ey, ohne Scheiß, ich musste bei dem, bei dieser Szene, ich musste da total an Midsommar denken, so, weißt du? Da geht's doch auch drum, dass Christian heißt der Boyfriend, ne?
Ja,
genau. Im Midsommar. Mhm. Dass er irgendwann auf die vermeintlichen Hilferufe von Dannys Schwester nicht mehr so richtig reagiert und er sagt, ey, das hatten wir schon so oft und sie, das ist nur so ein, sie will Aufmerksamkeit und so. Und alle denken, boah, was für ein gefühlloses, toxisches, empathieloses Arschloch. Aber ich denke mir, ja, aber weißt du, also das ist aber auch die Konsequenz davon, wenn du die ganze Zeit Feuer schreist und es brennt nicht, dann werden die Leute um dich rum werden einfach dann taub für deine Hilferufe, wenn es wirklich mal brennt. So, also das ist vielleicht auch die, so die Kehrseite der Medaille. Und deswegen dachte ich, was für eine seltsame Message das ist, jungen Mädchen mitzugeben, irgendwie, also ergib dich voll deiner Depression und bring dich in Gefahr, schade dir körperlich, weil wenn er dich wirklich liebt, kommt er, um dich zu retten. Das, also ohne Scheiß, ich finde es fast gefährlich. There's only one way I know to see him. So, you're an Adrenaline Junkie now? So, also ich fand es eine ganz seltsame Richtung, die dieser Film da genommen hat.
Ja, und das Stumpfe ist ja auch vor allem, er geht ja weg, weil er denkt, er wäre schlecht für sie. Sie kriegt Depressionen, versucht sich immer in die gefährlichsten Situationen zu bringen. Dann springt sie ja von einer fucking Klippe runter.
Ja.
Was gerade so dann diese übernatürlichen Wolfsmenschen ja normalerweise überleben. So. Sie überlebt es auch gerade so, aber landet ja, glaube ich, auch irgendwie nicht unbedingt ins Koma, aber sie ist ja auch erstmal eine Zeit lang ausgenockt. wird dann von Jacob, glaube ich, gerettet. Und dann ruft Edward an beim Haus, Jacob geht ran und dann denkt Edward instant, sie wäre tot, weil er es irgendwie in einer Vision gesehen hat, wie sie die Klippe runterspringt. Er macht sich Vorwürfe, weil er denkt, er hat Bella umgebracht und will sich dann auch umbringen. Er ist dann einfach instant suizidgefährdet und geht dann wohl zu diesen neuen
Oberbösewichten,
diese Volturi, die da auch irgendwie so eingeführt werden, die quasi so die Ältesten der Ältesten sind so. Und die haben halt eine Regel, wenn sich ein Vampir in der Öffentlichkeit zeigt und die Leute ihn glitzern sehen, dann müssen sie ihn halt umbringen. So, weil dann die Leute die Identität der Vampire quasi in Gefahr bringt. Und der will dann, sein Plan ist dann halt bei so einem großen Fest dann einfach rauszugehen und mitten in so einer Menschenmasse anfangen zu glitzern.
Deswegen fliegt er mal ganz kurz eben nach Italien.
Ne? Genau, nach Italien, wo dann der Sitz von denen ist. Und die anderen fliegen dann auch nach Italien, also Bella und Co. und versuchen dann halt Edward zu retten, was sie dann auch in letzter Minute schaffen.
Und wieder zurück. So, also haben wir die Nebenquest auch erledigt. Ey, ja stimmt, genau, diese Volturi werden eingeführt, das ist so eine Art, ja, Ältestenrat, / Vampirpolizei, die so irgendwie ein bisschen auf die Regeln pocht und so. Und da haben wir den Auftritt von Martin Sheen. Also ich würde sagen, wie also einer der besseren Schauspieler in der gesamten Riege, auch wenn er da jetzt nicht so irre viel zu tun hatte.
Dakota Fanning ist dabei.
Bryce Dallas Howard spielt hier Victoria, die Vampirschwester, die dann Rache nehmen will und so. Also es gibt schon ein paar bekannte Gesichter.
Lustigerweise Jemmy Campbell-Bauer, der auch jetzt aktuell Vecna gespielt hat bei Stranger Things, der in dem Film einfach so unfassbar dämlich aussieht.
Daher kannte ich den. Ja. Ey, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher kennst du dieses Gesicht, Mann? Shit. Ach, und ich dachte kurz, das wäre einer von diesen seltsamen Söhnen hier in Kopenhagen Cowboy. Hast du ja, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber
nee, da gibt es
auch so einen komischen, blonden, schlaksigen Killer und so. Okay, stimmt, Wegner. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ey, also da dachte ich auch, okay, so Edward kann sich nicht selber umbringen. Ja, ey, meinetwegen, so als Plotpunkt schlucke ich. Aber ey, sorry, weißt du, dann zieht er sein Shirt aus und wartet darauf, dass die Sonne ihn trifft, um zu funkeln. Aber also, wenn du einen funkelnden Mann sehen würdest, dann würde ich, sorry, aber da würde ich denken, der hat sich mit irgendeiner so einer seltsamen Funkelcreme eingeschmiert. Aber mein Gedanke ist doch nicht, oh, der ist gewiss ein Vampir. Und jetzt weiß ich von dieser geheimen Unterwelt. Und das Geheimnis der Vampire ist hiermit gelüftet. So, was ist das für eine seltsame. Also wer würde denken, dass dadurch die Existenz von Vampiren jetzt jedem bekannt ist? Ich würde an Special Effect denken, so. Absolut seltsam. Also dieser ganze Nebenplot um die depressive Bella und der Kurztrip nach Italien. Ey, wirklich, und auch, dass Edward denkt, dass sie tot ist. Also ich meine, kann man das nicht irgendwie mit einem Telefonanruf mal klären oder so? Ey, yo, Dude, ich bin nicht tot, alles gut. extrem zurechtgebogen. Und ich finde, ohne Scheiß, schon beim zweiten hat man gemerkt, dass Stephenie Meyer, die hatte so eine Plot-Idee, so eine Art Romeo und Julia, so zwei junge Liebende, die nicht zusammenfinden können, nur dass der eine von denen zufällig ein Vampir ist. So, okay, ja, gut, kann man machen. So, ich habe auch schon beknacktere Story-Anfänge gehört. Aber schon mit Film 2, finde ich, hat man gemerkt, dass sie überhaupt gar nicht weiß, was für eine Art von Geschichte sie erzählen will. Und sie probiert sich da von einem Band zum anderen zu hangeln. Aber ich habe da kaum eine kohärente Vision gespürt. Und deswegen fand ich den zweiten dann auch schon grenzwertig anstrengend.
Ja, und ich glaube, wenn ich mich noch recht erinnere, dann werden die ja den Volturi noch mal vorgestellt. Und ich glaube, ab da fängt dann halt dieser übergreifende große Plot in Anführungszeichen an, dass sie halt rausfinden, Bella weiß von der Existenz von Vampiren, aber es ist okay, weil sie versprechen, dass sie sie irgendwann verwandeln werden. So.
Ja, genau. Das heißt, sie stellt das ja zur Abstimmung, ne?
Genau, ja, richtig. Ja. Und sie hat aber dann irgendwie, ich glaube, sie kriegen irgendwie eine Zeit von 5 Jahren oder sowas maximal. So, ja, macht doch irgendwann halt, ist okay, vertraut euch einfach mal, geht aber weiter jetzt. Was auch jetzt super geil ist. Sehr ernster Vampirbund. und dann, ich glaube, die können eigentlich ja schon zum dritten übergehen dann.
Ja.
Der beginnt
mein Handy nebendran und ich hab's gerade vor mir. Ich hab mir die ersten 3 Teile, habe ich mir noch Notizen gemacht und beim vierten dachte ich, ey, fuck it. Ich hab keinen Bock mehr, ich schreibe mir nichts mehr auf. Auf jeden Fall, ich hab mir aufgeschrieben, zu 2 ist meine letzte Notiz, letzte 25 Minuten endlos. So, das ist so, und deswegen meine ich so, das ist das vorherrschende Gefühl, wenn ich an die Twilight-Saga, an alle Filme denke, das ist so langweilig, es zieht sich so, das ist richtig krass. Und dieses Endlos-Gefühl, das wird, glaube ich, im dritten kaum besser.
Someone's creating an army.
An army of vampires.
Ich glaube auch, der dritte ist der mir auch jetzt gerade am wenigsten in Erinnerung ist. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ach doch, jetzt fällt es mir sogar wieder ein. Es ist wie so ein Fiebertraum, der wieder zurückkehrt.
Ja, wirklich.
Weißt du noch, wie der Antagonist in den ersten 3 Teilen hieß? Die Dame? Ich habe den Namen vergessen. War das Victoria?
Victoria. Ja, Victoria, ja, klar.
Mit den genau. Ja, die ist nämlich pissed, weil im ersten Teil in diesem Ballettstudio wurde halt ihr Boyfriend umgebracht und deswegen versucht sie konstant irgendwie die ganze Zeit Bella umzubringen. So, das ist halt der Plot in den ersten 3 Filmen im Prinzip so. Und sie versucht eine Vampirarmee zu erstellen. Also sie beißt irgendwie so einen jungen Dude und tut so, als würde sie mega auf ihn stehen und sagt so, ja, du bist irgendwie Teil eines größeren Plans und wir werden irgendwie irgendwann zusammenkommen, aber du musst jetzt so ganz viele andere Leute noch verwandeln in Vampire. So, und dann fängt er irgendwie an, zig Menschen zu beißen, dass es auch in den Nachrichten landet und sowas. Und schart halt so eine Gruppe von Jünglingen, nennen sie die, glaube ich, um sich. Und da ist auch einer der dümmsten Plotpunkte, wo wir so lachen mussten und was gehört haben. Sie sind am allerstärksten, wenn sie gerade neu geboren sind. So, sind sie fast unaufhaltsam. So die ersten, was war das? Die ersten Wochen nach der Verwandten sind sie so strong. Ich denke jetzt, okay, interessant, I guess. So, warum sind die stärker als die, die schon jahrelang Erfahrung damit haben, Vampir zu sein? So, what? Da kann dann so ein kleiner Jüngling so einen aufgepumpten, 100 Jahre alten Vampir umbringen. So, ja, okay. Go for it, I guess. und ja, dann mehr weiß ich gerade auch nicht. Es endet eigentlich ja nur damit, dass am Ende dann die Wölfe und die Cullens quasi gegen diese namenslosen Vampire kämpfen.
Diese in diesem Nomadenvampire.
Genau, und der Plan ist ja irgendwie, dass sie Bella auf so einen verschneiten Berg irgendwie bringen, ganz weit weg von denen, und um die irgendwie auf falsche Fährte zu locken, dass das Bella dann irgendwie in Sicherheit ist.
Ja.
Und da gibt es auch diese fantastische Szene, wo sie auf diesem gefühlt Mount Everest da oben sind. Es ist halt mega verschneit und arschkalt und sitzen da in so einem kleinen dummen Zelt drin zu dritt. Also Jacob steht erstmal draußen und hält da Wache mit ohne T-Shirt natürlich, weil er ist halt so heiß. Deswegen macht ihm das nichts aus. Und Edward ist halt mit Bella drin und sie friert sich halt tot, weil sie einfach ein Mensch ist. Er hat sowieso kein warmes Blut mehr im Körper, whatever. Und dann kommt halt Jacob rein und denkt so, ey, ich muss jetzt mit deiner Freundin hier und mich schön im Schlafsack einkuscheln, weil ich bin heißer als du. Er sagt sogar, you gotta accept, I'm way hotter than you.
Ja, wirklich, das ist eine Original-Dialogzeile, ja.
Dann hast du irgendwie diese Awkward-Szene, wo sie im Zelt liegen, so. Er drückt halt seinen Körper die ganze Zeit an sie und Edward so, kannst du wenigstens deine Gedanken zügeln? Du musst die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit vorgestellt, ich als Jake die ganze Zeit so absichtlich richtig schweinische Sachen denken, so,
yeah. Damit ich Gedanken lesen kann. Sorry, wenn ich da jetzt vielleicht mal ein bisschen derbe werde, ne? Aber der muss doch auch gewisse körperliche Reaktionen haben und drückt sich da die ganze Zeit an die halb bewusstlose Bella. Und ihr Typ nebendran kriegt alles mit. Und ey, aber ich muss sagen, also das war für mich eigentlich so die sympathischste Szene, als er sagte irgendwie, I'm way harder than you. Und ich dachte wirklich, also ein weiteres Mal, verdammt, ja, ich bleib dabei, ich bin auf jeden Fall Team Jacob. Der hat mit allem recht. Er ist besser für Bella. Ich meine, ob er besser aussieht, ob er so gesehen hotter ist, das liegt im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Aber ich finde, der hat ein paar sehr gute Argumente für sich selber. Anders als Edward. Da sehe ich jetzt nicht so wahnsinnig viele. Ey, von daher, also auf jeden Fall Jacob so. Ich habe überlegt, so um welche Figur ich es am traurigsten finde, so was mit der passiert ist. Und ich glaube, es ist tatsächlich Jacob, weil ich den, also ich weiß nicht, ob Taylor Lautner jetzt so der allerbeste Schauspieler der Welt ist, aber zumindest war da jetzt kein krasser Ausreißer nach unten. Ich finde, der hat einen schönen Kontrapunkt gesetzt zu diesem echt extrem drügen Edward. Und also da ist zumindest so ein bisschen was, also da habe ich gesehen, warum das jetzt vielleicht irgendwie eine verzwickte Dreierkonstellation ist, so diese Liebeskiste, die dann vielleicht so ein bisschen schwieriger ist. Auch hier ist jetzt nicht originell, im Prinzip ist das auch nur Seifenopernstoff, aber ich dachte mir, ja, okay, weißt du, ich nehme, was ich kriegen kann. Also lieber das, als irgendwie Edward fliegt nach Italien, um sich umzubringen, indem er glitzert im Sonnenlicht. So, und von daher fand ich so die Szene, als er sich an die drückt und sagt, ey, musst du einsehen, ich bin auch einfach der heißere Typ von uns beiden. Dachte, ja, okay, gebe ich dir. Das ist eine Szene, gebe ich dir. Und eine andere Sache, die ich glaube, die fanden wir beide dann, also fast überraschend gut ein bisschen, war nämlich der eigentliche Kampf der Werwölfe gegen, also der Werwölfe und der Vampire gegen die bösen Vampire, weil zum einen, also endlich mal ein bisschen was passierte, da war ein wenig Action.
Endlich mal Action.
Ey, ohne Scheiß.
Ohne Mist.
Ich bin so dankbar. Yeah. Yes! Tote!
Let's go. Yeah!
Geil. Gott, endlich passiert mal was, danke. Und das ist auch nicht so verwunderlich, dass das zumindest okay rüberkam, weil diesen Teil David Slade gemacht hat. Und der hat zum Beispiel Hard Candy gemacht und 30 Days of Night. Und also der weiß schon so, wie man sowas inszeniert. Und ich finde, man hat das gemerkt. Und mir ist zum Beispiel auch das Design der Werwölfe ist mir da positiv aufgefallen. Ich fand, die sahen, auch die Verwandlung und so, ich fand, die CGI-Effekte, die waren echt okay. Ich habe das wirklich schon weitaus schlechter gesehen.
Sind auch gefühlt später echt schlechter geworden. Da haben wir auch drüber gesprochen, ne? Das gefühlt eher später sehr artificial wirken im Vergleich. So im zweiten und dritten Teil ging es eigentlich wohl klar. Ich glaube, im zweiten haben sie schon mal gezeigt. Aber im dritten auch auf jeden Fall, da gab es richtig, richtig viele Szenen mit den Wölfen. Und auch die Art, wie gekämpft wurde, sah halt in dem Film am besten aus, mit Abstand, fand ich. Und die Szene war halt irgendwie tatsächlich ganz okay inszeniert. Klar, es ist hier PG-13, da wird jetzt kein fettes Blut spritzen oder sowas. Aber, also, ey, ohne Scheiß, hätten die nicht diese Kristallkörper da in diesem Film, wäre das ganz schön brutal, wie die Leute da geköpft werden. Also wie die Vampire da. Es gibt auch diese eine Szene, wo Victoria dann irgendwie so komisch, wo das Genick gebrochen wird und ihr Kopf wird abgezogen und sowas. Das sieht schon echt mies aus. Und das finde ich zum Beispiel schade, weil ich finde eigentlich, und das ist mir jetzt eben auch erst mal über das Glitzern gesprochen haben, finde ich eigentlich ganz cool, dass sie diese Kristallhaut haben, weil teilweise werden die halt einfach mit so einer Wucht, werden die Köpfe abgeschlagen und dann hast du halt wirklich, als wäre das aus so einem kristallenen, als wären die aus so einem Glas irgendwie ganz, ganz komisch. Zerbrechlich
also, und so.
Genau, du hast auch so ein Knacken und sowas und hast du, als wenn jemand eine Fresse bekommt mit voller Wucht, dann hast du auch so bei so einer Porzellan Tasse irgendwie so einen Riss drin im Gesicht. Also das ist eigentlich ein ganz cooles Stilmittel. Das haben sie später komplett weggenommen. Jetzt gerade im vierten und fünften, wenn Leute geköpft werden, ist es echt, als würdest du eine Lego-Figur so einen Kopf abziehen.
Ja.
So einfach ab. Da war nichts. Du hast kein Visualisieren irgendwie. Du bist dir in dem Moment gar nicht sicher, was gerade passiert ist. Der Kopf wird einfach so abgenommen, so plupp. Das sieht richtig, richtig dumm aus. Und das fand ich halt im dritten echt richtig geil am Ende. Dieses Zerlegen der Vampire und sowas. Das sah schon ganz cool aus.
Ja, ey, ich muss auch sagen, so, also natürlich, ich habe jetzt nicht ernsthaft damit gerechnet, dass auch in einer großen apokalyptischen Endschlacht, aber dass da irgendwie das Blut spritzt und da irgendwie echt, also so Gedärme durchs Bild splattern, so, war mir schon klar. Und ey, also ja, ähnlich wie du. Ich fand, das hat zumindest irgendwie so eine gewisse Dynamik gehabt und also wäre der Kontext ein anderer, hätte mir, glaube ich, die Szene noch besser gefallen, aber also wahrscheinlich so in der gesamten fünfteiligen Saga war das, glaube ich, echt so mit mein Highlight. Der Kampf am Ende im dritten Teil war in Ordnung. Obgleich auch hier, ich gucke gerade wieder in meine Notizen, bei Teil 2 war meine letzte Notiz, letzte 25 Minuten endlos und bei Teil 3 so fucking lang.
Ja, der hat sich so lang angefühlt. Das war auch der Film, der uns dann gekillt hat letztendlich, wo wir gesagt haben, da kommt ja auch nichts.
Ja, also, das ist da kommt man nicht mehr.
Echt nicht mehr. Weil am Anfang passiert halt echt Ewigkeiten nichts. Es ist immer konstant, eigentlich in allen Filmen, immer der gleiche Plotpunkt halt. Sie machen rum, sie streiten sich, sie machen rum, sie streiten sich. Dann ist Jacob dazwischen, dann streiten die sich, dann machen die fast rum, dann machen die so rum, dann streiten sie sich wieder. Und das ist halt die ganze Zeit komplett das und das ist so substanzlos, weil du erzählst immer wieder die gleiche Geschichte, die gleichen Diskussionen, die gleichen Gefühle immer innerhalb anderer Settings, wenn überhaupt. So.
Ja.
Und theoretisch könnte man die fünf Filme auch irgendwie in drei packen, die jeweils anderthalb Stunden gehen.
Ey, so. Locker, auf jeden Fall. Aber ich meine, ey, jetzt sei bitte nicht unfair, du hast ein paar extrem wichtige Entwicklungen hier unterschlagen.
Oh, was?
Zum einen wollen Edward und Bella jetzt heiraten.
Stimmt, das war der Anfang vom dritten, der meinte so, ja, ich bin eine Jungfrau.
Natürlich.
Und ich hätte eigentlich ja schon Bock, aber erst, ich bin halt oldschool. Ich möchte erst, dass du mich heiratest. Also, just marry me.
Fuck
marry
you.
Me. Immer wieder, marry me, marry me.
Ja, sie will es unbedingt, ohne Scheiß, die ist horny. Und ich verstehe es ja auch, Mann, die ist ein 17- oder irgendwann 18-jähriges Mädel. So, klar ist die horny, die hat einen super hotten Vampir-Boyfriend. Die will Action hier, ab in die Kiste. Aber nein, nicht unverheiratet. Ach komm, Alter. Ja, okay, gut, haben wir das jetzt auch noch. Also wirklich reiner und edelmütiger kann man einfach nicht sein. Also das haben wir jetzt auf jeden Fall. Und das große Drama besteht ja auch darin, dass Jacob jetzt irgendwie von der bevorstehenden Hochzeit geplant hat. Und er haut ja dann auch am Ende ab, weil er irgendwie nicht Herr seiner Gefühle ist. Und das verletzt ihn zu sehr und so. Also da bahnt sich ja auch schon großes Drama an. Aber wirklich, also viel mehr weiß ich jetzt vom dritten auch nicht. Ich sage, das ist für mich eine einzige Suppe. Echt, also ich kann dir nicht sagen, wo der dritte aufhörte, wo der vierte anfing. Das fließt alles so ineinander über. Aber da können wir jetzt wie im Prinzip auch auf die Zielgerade einbiegen, denn so gesehen besteht das letzte Kapitel der großen Saga besteht aus zwei Teilen. Das ist quasi eine Geschichte, die einfach nur in zwei Teile geteilt wurde. Wie, glaube ich, bei Harry Potter. War das nicht auch so bei den Kinofilmen?
Ja, genau, ja. Wie bei Harry Potter, ja.
Genau, ja, so. Und wir haben es am Anfang schon kurz angesprochen, also extrem wichtig. Endlich heiraten Bella und Edward, ne, im Sonnenlicht, ohne dass es noch irgendjemand gehört. Ist doch scheißegal. So, und dann machen die lange, lange Flitterwochen in Brasilien und wir sind dabei aus Gründen. Das zieht sich extrem lang und natürlich, wie soll das anders sein? Edward schiebt Bella gleich mal einen dicken Braten in die Röhre. Sie ist schwanger.
The fetus is incompatible with your body. It's too strong and fast growing. It's crushing you from the inside out. Your heart will give out before you can deliver. You did this.
I can't see Bella's future anymore.
We don't know what they bred. We have to protect the tribe before it's too late.
Ganz kurz, als der Film anfing und dann die Flitterwochen vor allem anfingen, da habe ich aus Spaß zu dir gesagt, was ist, wenn der ganze Film jetzt einfach nur die Flitterwochen ist?
Du hast echt einen Witz gemacht.
Ich hab einen Witz gemacht und wirklich. Das erste Drittel war Hochzeit, das zweite Drittel war komplett Flitterwochen und das dritte Drittel war sie ist schwanger. Das ist der komplette Inhalt des fucking Films.
Und dafür zwei Stunden.
Zwei Stunden geht dieser scheiß Film. Alter Schwede, das waren die letzten zwei Stunden meines Lebens gefühlt. Naja, auf jeden Fall, sie ist irgendwie schwanger, noch zweimal Sex haben. Ich glaube, zweimal haben wir miteinander geschlafen oder einmal.
Also in meinem Kopf war es auf jeden Fall beim ersten Mal, klar. Das ist auch viel poetischer. Gleich beim ersten Mal, zack, ein unheiliges Kind, aber aus Liebe geboren. Oh, danke, Stephanie Meyer, bravo.
Und das war direkt so, oh no, I hurt you. Und dann hat sie halt so ein, zwei kleine blaue Flecke. Und er ist so, nein, ich kann dich nicht mehr anfassen. Was ist, wenn ich dich weiter verletze? Du in deiner Menschenform.
Ey, wirklich, das ist, man begibt sich dann irgendwie immer gleich so auf Glatteis gefühlt, ne, aber, also, der ist 108 Jahre alt, also ich möchte doch davon ausgehen, dass er mal so ein bisschen, auch wenn er körperlich viel stärker ist als jeder Mensch, aber der muss sich doch so ein bisschen unter Kontrolle haben. Ja, und ich verstehe schon Sex und so im Taumel der Leidenschaft, aber ich meine, so trotzdem, so. Und aber sie sagt, du, ey, vielleicht fand ich das ja gar nicht so schlimm.
Ja.
Zwinker, zwinker, zwinker. Und dann dachte ich mir, okay, aber das kommt, glaube ich, in so einer Vorstellungswelt von so einer Stephanie Meyer, kommt das offenbar irgendwie nicht vor, dass diese rein engelsgleichen Lichtgestalten wie Bella Swan und Edward, ey, ja, vielleicht mag die es ein bisschen rougher, entschuldige mal, aber so, weißt du, soll vorkommen. Aber also dieser Gedanke ist ja dermaßen absurd offenbar, dass ich echt dachte, boah, Alter, was ist das hier für ein stinklangweiliges, ödes, verknöchertes Bild von Liebe und Sex, und das ist so wie was aus dem letzten Jahrtausend, ey, das ist echt schlimm. Also auf jeden Fall, aber sie ist, also nun nach dem ersten oder zweiten Mal, aber sie ist schwanger und das ist ein Problem, weil sie ja immer noch, sie ist noch ein Mensch, doch klar.
Genau, sie ist noch ein Mensch und wie der Vater von Edward sagt, ich komme gerade auch nicht, Carlyle, genau.
Carlyle Cullen. Also mit guten Namen hat sie es echt drauf.
Ja, ist auch geil, da haben wir natürlich nicht drüber reden, aber er ist halt Chefarzt und er sieht einfach kranker aus als alle Patienten. Er ist aber komplett blutlos, komplett weiße Kreide, bleiche Haut mit glühend gelben Augen. Keiner kommt irgendwie drauf, dass irgendwas mit dem Typen nicht stimmt.
Nee.
Zwischendurch verschwindet einfach mal Blut. Naja, was willst du machen? Oh mein Gott, das haben wir auch noch nicht gesagt. Wir fangen ganz so viele Sachen ein. Thema Blut. Die Cullens trinken kein menschliches Blut, deswegen haben sie gelbe Augen auch statt rote. Und natürlich, da sie kein Menschenblut trinken, nennen sie sich Vegetarier.
Vegetarier,
Alter. Wir sind Vegetarier.
Ey, also.
Sie fressen nämlich Tiere.
Ey, hat das damals nur keinen interessiert oder waren Leute nicht so krass empörungsbereit wie heute? Aber ich habe das Gefühl, wenn du heute mit so einem Ding um die Ecke kommst,
könntest du nicht bringen.
Sich als Vegetarier zu bezeichnen und dann irgendwie reißt du aber Tiere, um ihr Blut zu saufen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird sich schon keiner mehr trauen, weil das könnte irgendjemand wird schon offended sein. Das findet sich immer irgendjemand.
Das würde heute viele, viele Twitter-Posts verursachen, hundertprozentig.
Wo du es gerade sagst. Im ersten Teil, da gibt's noch diesen kleinen Plotpunkt, dass die Leute Verdacht schöpfen, weil Carlyle halt irgendwie so seltsam aussieht und er wird ja auch nicht älter. Stimmt, das ist doch echt noch wichtig, dass irgendwem aufgefallen ist, der ist irgendwie, soll ein gewisses Alter haben, aber sieht 20 Jahre jünger aus und so. Leute fangen an, Fragen zu stellen.
Stimmt, ja.
Spielt alles später gar keine Rolle mehr. Genau wie die Genau wie Bellas Freunde von der Highschool, die werden einmal noch pflichtschuldig bei der Hochzeit gezeigt und jeder kann irgendwie ein Sätzchen sagen, wie toll Bella ist, natürlich. Und dann sind die aber für den Rest der gesamten Geschichte sind die raus. Die werden nicht mehr erwähnt, die haben nichts mehr zu tun.
Gar nichts mehr.
Als hätte sie nicht gegeben. Wichtig ist jetzt nur dieses verdammte Kind, was Bella quasi ihre Energie aussaugt und genau. Sie immer mehr verknöchern lässt. Sie sieht richtig abgezehrt aus. Ist natürlich ein CGI-Effekt, völlig klar. Und jetzt ist halt die große Frage, fuck, was machen wir? Müssen wir das Baby rausholen, bevor es Bella umbringt, weil es ihr die Energie aussaugt? Oder wird alles schon gut gehen? Das ist das große Drama des ersten Teils vom letzten Teil.
Also Edward ist eigentlich von der ersten Sekunde an, wo er weiß, dass er Vater werden könnte, ist er so, Abtreibung. Das ist das Erste, was er sagt eigentlich, so, wir gehen zu Kyle, we'll get that thing out of you, sein Zitat. So, das ist das Erste, was er gesagt hat, immer drüber nachgedacht, dass sie vielleicht das Kind behalten möchte. Er sagt von Anfang an, raus. So, guter Wolfen auf jeden Fall. Naja, sie will das Kind auf jeden Fall behalten, er hat Angst, dass sie dabei sterben könnte, weil sie sieht auch jetzt nicht unbedingt so gesund aus während dieses Prozesses, so. Und dann sie fängt ja auch an, Blut zu trinken, also irgendwie Blut, was Kyle irgendwie dann zu Hause gelagert hat.
Aus Konserven.
Was auch irgendwie komisch ist, weil die eigentlich gar kein Blut trinken. Naja, whatever.
aber sie braucht extrem viel Energie.
Das Geile ist, wie die ihr das Blut anliefern in so einem kleinen To-Go-Cup. So ein Smoothie-Shake.
Stimmt, ey, genau. Andere holen sich wie so einen Kaffee in so einem Becher bei Starbucks und sie ballert sich erstmal eine Runde Blut rein, ja klar.
Und sie findet es aber auch richtig geil direkt, ne?
Sie findet sehr, sehr geil. Sag mal, und gibt's nicht irgendwie auch die große Diskussion erstmal, so, was ist jetzt eigentlich mit diesem Kind? Keiner weiß so ganz genau. Und dann setzen die sich doch am Computer und machen hier Google-Suche, Vampir-Baby. So, keiner weiß jetzt mit der Information was anzufangen, weil offenbar, und das ist auch ein Punkt, darüber haben wir uns auch unterhalten beim Gucken. Also wollen die mir erzählen, dass Vampire seit Hunderten, vielleicht sogar seit Tausenden von Jahren existieren? Unter den Menschen unerkannt und niemals ist es irgendwie vorgekommen, dass eine Menschenfrau mit einem Vampir im Bett war und der hat sie dann geschwängert und es gibt da keine Präzedenzfälle, also alle sind total überfordert. So auch Carlyle, ich meine, der ist hunderte von Jahren alt und Chefarzt und dem fällt nichts Kluges dazu ein, wie man die Situation lösen könnte, so das ist nie vorgekommen, never, das gab es einfach noch nie.
Auch nicht mal irgendwie, dass ein Mann Wolf oder sowas sich in Vampir verwandelt hat oder sonst irgendwas. Es ist ja irgendwie gefühlt, ist alles so, oh nein, das war schon seit Jahren nicht so und das ist nicht cool. So, später kommt heraus, dass es doch schon mal passiert ist, aber die ganzen zwei Filme durch war das so, als hat das noch niemand von gehört. So, hä? Ihr lebt so viele hundert Jahre, ihr habt zig Kriege durchgemacht. Gerade dieser Carlyle ist so alt und der hat noch nie was davon gehört?
Bullshit. Nee, gar nicht. Also wirklich, die Jahrhunderte der Unsterblichkeit fantastisch genutzt. Gratulation, Affe. Ja, ach komm, ey, ohne Scheiß, so, dann springen wir jetzt direkt zum nächsten, weil das im Prinzip ist ja ein
Film. Naja, erstmal, der vierte endet ja damit, dass das Kind noch geboren wird. Die Geburtsszene ist ja noch so explizit langgezogen.
Stimmt, richtig, da kommt ja die kleine, und das ist eins meiner weiteren Highlights, die kleine Renesmee. Alter, das ist, ohne Scheiß, das ist doch kein Name für eine Katze. Aber als sie so sagte, habe sie nach unseren Müttern benannt wie Renee und Esme. Da habe ich so als Witz gesagt Renesme. Und da dachte ich, nein, auf keinen Fall. Was ist das für ein beknackter Name, Alter, wie das klingt. Und dann sagt die wirklich, dass ihre kleine dumme Tochter Renesme heißt. Das, Alter.
Renesme. Nein, wirklich. Ich habe gerade einen Witz gemacht. Die kann nicht Renesme heißen. Die kann nicht Renesme heißen. Das gibt, nein, 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 nein. Ah, ich wünschte, ich wäre tot.
Und sie sagt noch, wenn es ein Junge wird, dann nennen wir ihn EJ, Edward Jacob.
Edward Jacob, Alter.
Ja, und richtig. Du denkst so, ja, okay, klar, ich wäre als Dude voll damit okay, dass mein Kind halb nach dem Dude benannt wird, der die ganze Zeit meine Freundin bumsen möchte.
So, ja, weißt du noch damals, als du dich halbnackt im Zelt an ihr gerieben hast? Ach, das war schön.
Ich möchte ihn nach ihm benennen. Ja, ist okay, cool.
Ja, und dann können wir uns ja an diesem wunderschönen CGI-Baby erfreuen, was absolut weird aussieht. Aber ich muss zugeben, nicht so schlimm wie das, was vorher auf Kamera gebannt wurde. Genau. Denn du hast mir da noch Bilder gezeigt, dass es vorher so ein Animatronic gab, so eine animierte Puppe. Und Jesus Christ, die sah ja noch schlimmer aus.
Ah! Oh!
Don't touch her!
Das hat mir doch absolut schlimm aussehen lassen. Ah! Oh, nee! Nein!
Das hat
Okay, okay, ich nehme alles zurück. Der CGI-Effekt war 100% die richtige Entscheidung.
Genau, also das war noch eine Erinnerung, die ich hatte, dass ich mal gehört habe, dass eigentlich eine Animatronic-Puppe als Baby dienen sollte, die aber so gruselig angeblich aussah und so furchtbar scheiße, dass sie dann einen CGI-Effekt draufgelegt haben, der auch, also ganz ehrlich, als sie den CGI-Effekt gesehen haben, waren wir beide so, wow, das sieht furchtbar gruselig und scheiße aus und furchtbar. Wie schlimm sieht denn bitte diese Puppe dann aus? Dann habe ich es gegoogelt und wir haben uns beide angeguckt und heilige Scheiße.
Oh mein Gott.
Googelt gerne mal Twilight Animatronic Puppet oder sowas oder Twilight Puppet. Das, ich glaube, das Ding ist mittlerweile ausgestellt irgendwo in so einem Glaskasten, weil es einfach unfassbar gruselig aussieht. Wow.
Also es ist auf jeden Fall eine gruseligere Puppe als fucking Annabelle. Das ist wirklich.
Ja. Und
also offenbar doch nur, damit diese Puppe dann später der halb erwachsenen Schauspielerin ähnlich sieht, weil natürlich die kleine Renesmee durch ihre halb menschlichen, halb vampirischen Gene altert ja auch rasend schnell. Das passiert jetzt wie alles in Lichtgeschwindigkeit, so dass du dann quasi nach ein paar Minuten schon die Schauspielerin da siehst. Aber also war das so wichtig, dass die Puppe exakt so aussieht wie sie später und deswegen haben sie diese hässliche Animatronic Puppe gebaut. Also, ich bin wirklich kein großer Fan von CGI und mich nervt das, wenn CGI dann geklatscht wird, wo es offensichtlich ist, dass CGI benutzt wurde. Aber in dem Fall muss ich sagen, es war die richtige Entscheidung, weil diese fucking Puppe, ey, also ich kann mir nicht vorstellen, dass auch die größten Fans das geschluckt hätten. Die sah so weird und creepy aus, dass ich fast froh um die CGI, das CGI-Baby bin. So, und jetzt glauben die Vampire, dass dieses Kind so ein, ey, das ist so geil, wie diese fucking Reihe so bis zum letzten Film noch neue Regeln aufstellt und mal so eben neue krasse Infos droppt. Weil wie, es gibt sowas wie die Immortal Babies, die irgendwie so kraftvoll und so stark sind, dass sie ihre eigenen Kräfte nicht unter Kontrolle haben und in ihrem Hunger und Wahn ganze Dörfer damals vernichtet und dem Erdboden gleichgemacht haben und deswegen wurden die alle getötet. Und es gibt diese großartige Szene, wie Dakota Fanning mal so eben ganz nonchalant so ein Baby ins Feuer wirft. So, tschüss.
Ja! Wie gesagt, da haben wir uns weggeschmissen. Ja, an dieser Stelle nochmal, wir haben halt wirklich all unsere Reaktionen aufgenommen. Ich habe 10 Stunden fucking Videomaterial von uns, wie wir Twilight gucken. Irgendwann, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, dann möchte ich das zu einem Video, so einem Best-of-Cut zusammenschneiden.
Ja.
Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht für diese Folge aus Zeitgründen jetzt nicht alles hier benutzen. Also,
das ist ja auch viel zu viel. Also.
Bleib gespannt, da kann irgendwann auch mal ein langes Video von kommen. Dann könnt ihr sehen, wie das Leben aus unserem Körper entgleist.
Ey, wirklich in der Rückschau, das war so ein bisschen, als hätten wir gemeinsam auf dem Sofa, weil wir Twilight geguckt haben zusammen, hätten wir so die 5 Stufen der Depression so durchgemacht. Ja. So, weißt du, also irgendwie erst irgendwie, also von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt, so dann fängst du irgendwann an zu verhandeln. Das sind die Momente, wo man sich einredet, oh, okay, das war gar nicht so schlecht, aber so, du willst irgendwie deinen Frieden damit machen. Dann weigerst du dich zu glauben, was du gerade siehst. Ey, also ich habe Bilder von uns, wie wir echt so immer weiter runtersinken und wir sind auch irgendwann so müde und so erschöpft und es nimmt alles kein Ende, Alter. Also ich war wirklich happy, als dieser ganze Wahnsinn vorbei war. Und also es endete ja eben mit der großen vermeintlichen Schlacht zwischen den Volturi und unserer Vampir-Clique. Und die hatten ja bis gerade noch den Auftrag, ganz viele Zeugen zu beschaffen, von überall her, die also wirklich nochmal bezeugen, dass die kleine Renesmee, dass sie nicht gefährlich ist und dass alles cool ist mit ihr und es gibt keinen Grund, sie zu töten und wie darauf läuft's hinaus. So, und dann gibt es schon wieder so einen Kampf, der mich total an den Kampf am Ende vom dritten Teil erinnert hat und ich dachte, ja okay, jetzt sind die Konstellationen leicht anders, aber im Prinzip ist es ja nur eine Variation von dem, was wir schon gesehen haben. Und klar, genau. So Carlyle stirbt, so wichtige Figuren, und also das waren so Momente, wo ich dachte, ja, okay, jetzt, also wenigstens hat jetzt irgendwas mal eine Konsequenz. Okay, es sterben Leute und so, das ist hier das Ende der Geschichte und okay. Und dann, und wirklich, da hätte ich echt kotzen können. Und dann stellt sich raus, dass alles nur eine Scheißvision von Alice war, die Zukunft sehen kann. Und das, nichts davon ist passiert. Und sie sagt dann hier, wie Arrow, dem Obervampir Martin Sheen, sagt sie, ja, wie, und das wird passieren, wenn ihr diesen Kampf mit uns zieht. Und dann sagt er, boah, nee, dann lassen wir das mal lieber und zieht wieder unverrichteter Dinge ab. Und den großen Kampf hat es also eigentlich nie gegeben. Es war nur ein Traum. So, das ist das Ende von fucking Twilight.
Geil.
Genau, das Äquivalent zu, das ganze Film war nur ein Traum, ist einfach so, der ganze Aufbau für diesen Endfight ist einfach nur eine Vision.
Oh,
so,
Mann.
Wow, that hurts.
Ey, super cool. Ja, so, und dann, das, also wirklich das Ende der Geschichte ist, Renesmee ist geboren und damit kommen wir auch schon, also wirklich zu diesem einen Plotpunkt, also bei allem Unverständnis, was ich manchmal so habe, aber so im Großen und Ganzen so, ja, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht mit jeder Entscheidung mit, so was die Story angeht, aber okay, meinetwegen. Aber diese eine Sache mit Jacob und diesem kleinen Baby, das ist so,
Alter, ja,
fucking weird. Ich verstehe so nicht, warum Stephenie Meyer, ich gehe mal davon aus, dass das in den Büchern ganz ähnlich passiert, ich verstehe nicht, warum sie auf diesen einen Plotpunkt bestanden hat. Es ist nämlich so, dass Jacob sich imprintet,
ja, genau,
auf die neugeborene kleine Renesmee.
Imprinten ist ja bei den Wölfen.
Erklär mal bitte, was imprinten genau ist.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, machen das Wölfe, dann imprinten die quasi. Im Prinzip ist es, sie verloben sich quasi so irgendwie mit einer
emotional,
Person.
Emotional, mental
und schreiben quasi ihr ganzes Leben auf diese Person ab so und sagen so, du bist jetzt mein, so auf ewig. Und die haben dann wohl irgendwie so eine Regelung untereinander, dass sie dann auch auf keinen Fall diese Person irgendwie angehen dürfen. Das ist so ein, das ist der Bro-Code unter den Wölfen irgendwie. Deswegen imprintet er halt Renesmee, damit am Ende vom vierten Teil noch die Wölfe sie nicht töten. So.
Genau, ja, das ist ja seine Schutzbehauptung, ne, um sie zu beschützen.
Genau, aber er hat halt auch irgendwie so eine Vision, er guckt irgendwie Renesmee an, er denkt kurz erst drüber nach, sie zu töten für die Wölfe und hat so eine Vision, wie sie später aussehen könnte. Und dann kommt ihm ja noch so in den Kopf so, wow, dieses neugeborene Kind könnte ja später aussehen wie Bella, die ich ja eigentlich geil finde und eigentlich nicht kommen kann. Alter. Und dann imprintet er das neugeborene Kind, damit er später mit ihr zusammen sein kann, so. Es ist so disgusting. Und er guckt auch ihr ganze Zeit immer beim Spielen zu und ist die ganze Zeit irgendwie bei ihr und lässt sie auf, beobachtet sie beim Aufwachsen. Und am Ende sieht man auch so eine Vision und dann, ja, sie kommen wirklich zusammen. Das ist einfach
ja,
so.
Natürlich.
Er ist die ganze Zeit quasi ihr so wie so ein Stiefvater bis zum Ende halt, wo er dann ihr Typ wird.
Und dann
so,
wird er ihr Lover. Hammer, also, ja geil, ich meine, also er hat ihre Geburt mehr oder minder mitbekommen, hat gesehen, so sie als Neugeborene, wie sie rumkrabbelt, die ersten Schritte macht, alles im Zeitraffer, okay, aber trotzdem ist sie ja erstmal also auch optisch ein normales Baby, was auf die Welt kommt und er denkt sich wirklich, oh, wie es wohl wird, wenn sie später 17 ist, oh, das ist so weird, ey.
So disgusting.
Und ich zieh's zurück, natürlich weiß ich, warum Stephenie Meyer das gemacht hat, weil sie wollte quasi beides haben, also Bella kann sich am Ende ja nicht für beide gleichzeitig entscheiden. Sie muss ja bei Edward bleiben, weil ich meine, also letztendlich geht es natürlich um Edward und ich bin ganz sicher, dass Stephenie Meyer auch extrem in Edward verliebt ist, in ihre eigene Kreation. Aber trotzdem, auf der anderen Seite hast du ja nun mal auch den heißen Jacob und der ist ja auch total cute und der ist ja auch so, aber was machst du jetzt? Na gut, dann kriegt er quasi das nächstbeste, die Tochter von Bella und Edward, die ihr auch total ähnlich sieht und auch wunderschön ist und das ist quasi so die zweitbeste Variante von dieser Wunschfantasie, die irgendwie hier ausgelebt wird. Und also, es ist so seltsam. Ich war unangenehm berührt. Ich war wirklich unangenehm berührt, als ich das gesehen habe. Ich dachte mir, boah, Alter, also das hätte man jetzt wirklich nicht gebraucht, ohne Scheiß. Kann Jacob nicht einfach nur ein Typ sein, der irgendwann erkennt, ey, okay, so dann kriege ich halt Bella nicht, es suckt, aber okay, das Leben geht weiter. Ich meine, holy shit, so ist ja gut jetzt. So, nein, er muss dann irgendwie noch so einen Trostpreis bekommen, damit die ganzen Fangirls, die alle im Team Jacob sind, damit die was haben, woran die sich so ein bisschen aufhängen können und naja gut, aber dann hat er wenigstens Renesmee.
Es ist wirklich mega widerlich. Der ist ja. Er nennt sie ja auch schon Nessie irgendwie vorher.
Ja, genau, wo Bella dann noch diesen Ausraster hat.
Diese tiefe Stimme. You name my kid after the Loch Ness Monster.
From the beginning, it was Nessie who wanted me there.
Nessie? You nicknamed my daughter after the Loch Ness Monster?
Ey, wirklich, ich hoffe, auf YouTube gibt's irgendwo so einen Zusammenschnitt wie Twilight, but without context. Einfach nur random Sätze aus allen fünf Filmen, weil, also, da fallen so weirde, weirde Dialogzeilen, wie zum Beispiel der mit dem Loch Ness Monster.
Ja, stimmt. Und Bella eröffnet ja auch jeden einzelnen Film mit irgendeinem pseudo-deepen Zitat irgendwie. So.
Ja, ja, weil in den Büchern ist es ja auch so, dass es aus ihrer Perspektive geschrieben wird. Und ich hab mir sagen lassen, ich habe sie nicht, wirklich, ey, hätte ich sie gelesen, ohne Scheiß, das wäre mir nicht peinlich, ich würde es jetzt hier sagen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es irgendwann, ich glaube im letzten oder vorletzten Band, auf einmal bist du mal für ein paar Seiten so, siehst du alles aus Jacobs Perspektive, also ich glaube die Hochzeit oder wie er es mitkriegt oder die Geburt oder so, und dann aber nach wie vor echt alles nur aus Bella Swans Sicht. So, und deswegen halt irgendwie immer dieses Stilmittel mit dem Voice-Over, dass sie alles so ein bisschen erzählen muss, und wir sind ja ganz dicht dran an ihr als unsere Erzählerin und so. Ja, und am Ende sind wir schon wieder auf der Blumenwiese, die man wie die ganzen Filme hindurch gesehen hat, und Bella hat ja die, wir haben schon erwähnt, die Superkraft, ein Shield zu sein. Also sie kann sich quasi davor schützen, dass Edward ihre Gedanken liest. Aber ganz am Ende lässt sie es doch zu, und er sieht quasi durch ihre Augen nochmal alle Momente, die sie miteinander hatten. Und es wird jetzt impliziert, dass sie natürlich glücklich bis an ihr Lebensende, kann man gar nicht sagen, weil die sind ja wie Vampire und unsterblich und ja, und sind jetzt einfach zusammen. Und mein Gott, was für eine schöne, epische, tragische Liebesgeschichte. Bravo, Stephanie Meyer, bravo.
Ja, was soll man dazu noch sagen, ne?
Ja. Ey, ach stimmt, eine Sache sollten wir auch noch erwähnen, weil ich es vorhin meinte, so von wegen, wie die ganze Zeit werden irgendwelche neuen Regeln aufgeworfen. Also ich fand es auch echt absurd, dass wir im letzten Teil, weißt du noch, dass sie mal eben nach Ägypten fliegen und Rami Malek da treffen, so ein Supervampir, ja, der über die Elemente gebieten kann, der hat Kontrolle über Feuer und Wasser, und ich denke, what? Sind wir jetzt hier bei den X-Men?
Die Vampirfähigkeiten werden immer absurder. Das ist so weird. Genau, an X-Men haben wir uns erinnert gefühlt, voll, weil die auch genau dieses Zusammen suchen haben, so von den einzelnen Leuten, die irgendwelche Superkräfte haben. Die eine hat irgendwie so Schockhände, der andere kann irgendwie, also von den Volturi, der kann irgendwie Schatten aus seinen Händen schießen. Dann hast du halt hier Dakota Fanning, die irgendwie Schmerz verursachen kann, wenn sie an jemanden irgendwie denkt oder sowas. Dann Alice war ja von Anfang an irgendwie, dass sie in die Zukunft sehen konnte. Und das ist auch alles, ey, ohne Scheiß. Okay, du hast, die Familie bestand aus zwei so begabten Vampiren, glaube ich, ne? Du hast ja einmal Alice, die irgendwie so vage in die Zukunft sehen kann, was ich auch eigentlich ganz cool finde, ist ein cooler Plotpoint, da kann man auch viel mitmachen und so. Und dann hast du halt Edward, der Gedanken lesen kann. Okay, fair point, whatever. So, das sind die Fähigkeiten, das war es ja eigentlich schon. Aber dann hast
du... Aber das reicht noch nicht.
Später wirklich, also die Rami Malek-Geschichte ist so absurd. Ist auch lustig, ja. in diesem Scheinkampf, denkt irgendwann so, okay, ich habe jetzt einen richtig coolen Move, und dann haut er so in den Boden und reißt so eine riesige riesige Schlucht in den Boden, wo einfach beide Seiten ganze Zeit konstant reinfallen und sterben. So, was hast du da jetzt gerade erreicht, du Arschloch?
Das ist super geil. Das ist, als würdest du irgendwie einfach so eine Atomrakete einfach so aufs Schlachtfeld feuern, scheißegal, wer davon getroffen wird, auch deine eigenen Soldaten, aber ja, wird schon irgendwie einen Zweck haben. Ja. Also echt, ey, absolut absurd. Also ich finde, und da merkt man einfach, dass Stephanie Meyer als Autorin der Buchvorlage offenbar, und wirklich, ich kann nur mutmaßen, dass es in den Büchern jetzt nicht großartig anders ist, weil die Macher auch gesagt haben, sie wollen relativ dicht dranbleiben an den Büchern, die hatte wirklich so den Kern noch nicht mal einer Geschichte, sondern einfach nur so einer Prämisse. Romeo und Julia, aber mit einem Vampir. Pff, okay. Und wusste aber nicht, was sie damit machen sollte. Und also, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, ne? Aber ihr wisst es da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin kein Fan von Harry Potter, ich habe die Bücher deswegen auch nicht gelesen, und ich bin sicher, dass da auch so ein bisschen was irgendwie zurechtgebogen ist. Aber ich meine doch mitbekommen zu haben, dass das schon irgendwie eine fortlaufende Geschichte ist, die auf was hinarbeitet, und dass am Anfang so Hinweise gegeben werden auf Plotentwicklung, die später noch wichtig werden und das, ne? So. Und also das sehe ich jetzt bei den Twilight-Büchern überhaupt nicht. So, und deswegen sind die Filme auch wahrscheinlich so geworden, wie sie geworden sind. Aber wie wir schon am Anfang gesagt haben, so, na gut, der Erfolg gibt ihnen recht, ne? Also 3,4 Milliarden Dollar eingespielt. Ja. Wer sind wir, dass wir sagen, ja, okay, das sind aber auch Kackfilme. Ich meine, ja, sind sie, aber die haben ihren Zweck erfüllt, nämlich einige Leute sehr, sehr reich zu machen. Von daher.
Ganz ehrlich, so für die Leute, die mit Spaß mit dem Film haben, ich freue mich immer, wenn Leute einfach Spaß mit irgendwelchen Filmen haben. So, solange die irgendwie keinem wehtun, sag ich mal, und irgendwie Sachen besprechen, die man nicht besprechen sollte. I don't give a shit, so, ist mir egal. Ich find's cool, wenn Leute mit dabei Spaß hatten, aber ich find's halt irgendwie nicht nachvollziehbar, einfach so. Man kann natürlich, bei manchen Sachen kann man sagen, ist einfach nicht meins, wir sind nicht die Zielgruppe, sind wir sowieso nicht, aber, also, come on, das ist, einfach keine gute Filmreihe, meiner Meinung nach.
Nee, ist es nicht. So, und wie ich eingangs schon gesagt habe, so, ich sehe jetzt mit der Erfahrung eines Mannes, der alle diese Filme durchlitten hat, ich kann zu 100% verstehen und nachvollziehen und ich sehe jetzt, warum die so ein Erfolg werden. Wirklich, ganz im Ernst, ich wäre überrascht, geradezu schockiert, wenn die nicht ein Mördererfolg gewesen wären, weil das halt wie so klar plump manipulativ ist. Natürlich finden das kleine Mädchen geil. Das ist so deutlich. Ja, aber wie du schon gesagt hast, wir sind nicht die Zielgruppe. Und ganz ehrlich, so von allen mystischen Figuren oder allen Gruselgestalten so aus dem Genre, ich war noch nie ein krasser Vampir-Fan. So deswegen, also ich krieg jetzt keinen erhöhten Puls, wenn ich sehe, dass da wie Vampire jetzt glitzern. Da denke ich mir, ist mir egal, so ich stand sowieso noch nie auf diese aristokratischen Feingeister-Vampire, so Interview mit einem Vampir und so. Ey, ganz ehrlich, so, also ich, da finde ich jetzt Edward Cullen auch nicht viel schlimmer. Also gut, ich meine, Tom Cruise so in seiner Rolle, der hatte wie auch viel Charisma und auch Brad Pitt und so, das waren schon geile Schauspieler auch da. Ich kann nachvollziehen, warum das irgendwie Leute richtig geil fanden. Aber das ist so, diese melancholischen Emo-Vampire, die haben eh noch nie was gegeben. So, von daher bin ich jetzt auch nicht persönlich angegriffen von so einem schnarchigen Edward Cullen. So ist mir im Prinzip wurscht. So, die hatten ihre 5 Minuten so in der Sonne, haha, Glitzer, und haben wirklich extrem viel Geld für ein paar Leute eingespielt, die sind jetzt sehr reich. Robert Pattinson kann jetzt machen, was er will. Ich glaube, wie dem geht auch finanziell durch Twilight sehr, sehr gut. Von daher so, ja, also sich darüber aufzuregen, nee, weiß ich nicht. Also da hätte ich tendenziell andere Filmreihen, die mich wirklich wütend machen, weil ich da also fast Böswilligkeit hinter vermute. Ja. Und hier ist es einfach nur, das ist eine Kleinmädchenfantasie. Wirklich, sorry, aber mehr ist es nicht. Und wie gesagt, das ist auch voll okay. Es gibt auch Filme, bei denen weiß ich, okay, die kitzeln jetzt wie mein dummes Neandertaler-Gehirn und ich sitze dann, geil, so. Ist halt so. Und Twilight ist einfach nicht für mich gemacht.
Ja, da kann ich ehrlich so unterstreichen. Ich finde es einfach absurd, dass wir das tatsächlich durchgezogen haben und haben an 2 Tagen die komplette Twilight-Saga geguckt. Und meine Fresse, mir ist es echt lange nicht so schwer gefallen, wach zu bleiben. Also das war wirklich merkwürdig gestern. Ich leide ja seit Jahren unter recht starken Schlafstörungen und ich bin tatsächlich mal überlegen, vielleicht sollte ich einfach vom Schlaf nochmal Twilight gucken. Weil das war krass. Man wird es irgendwann auf dem Videomaterial sehen. Ihr werdet es irgendwann zu Gesicht bekommen, wann auch immer ich die Zeit dafür finde. Aber ich bin teilweise, glaube ich, so leicht weggenickt. So für so sekundenschlafmäßig.
Boah, also ich
wirklich,
kann, ja,
wirklich hart war.
Ich kann mich, also gerade so der letzte Film, also da musste ich auch echt so ernsthaft gegen so das Wegdämmern so ein bisschen. Also da hat mich der Gedanke echt über die Zeit gerettet, okay, wir haben ja nicht mehr lange. wir sind ja bald durch. Naja, also auf jeden Fall haben wir jetzt hiermit das möglicherweise absurdeste Projekt im Rahmen des Horror-Podcasts abgehakt. Wir haben Twilight geguckt und ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl irgendwie so, also ich sehe es fast als ganz kleine Auszeichnung, weißt du, weil irgendwie über Twilight meckern ist halt leicht und ja, ich werde es auch weiterhin tun, aber jetzt kann ich wenigstens sagen, ich weiß, worüber ich meckere. Habe ich mir den Scheiß angetan und habe jetzt einen tieferen Einblick in diese Subkultur. Aber, also wir können schon mal sagen, beim nächsten Mal, heute in 2 Wochen, kommt ja dann der nächste Cast raus und das wird mal wieder was völlig anderes. Ich weiß jetzt noch gar nicht was, aber auch mal wieder ein bisschen kürzer. Also dann auch echt mal nur erstmal wieder ein Solo-Film und so. Und vor allem, ich glaube, da gönnen wir uns jetzt mal was, worauf wir wirklich Bock haben und was hoffentlich dann auch echt gut ist und uns Spaß macht. Ich glaube, das brauchen wir beide nach diesem Twilight-Marathon.
Genau, wir hatten schon einen Kommentar bekommen, so dass wir momentan ziemlich viele Sachen besprechen, die wir irgendwie scheiße finden und wo wir uns drüber lustig machen. Das machen wir tatsächlich nicht mit Absicht. Also es ist nicht so, dass wir in einen Film gehen und erwarten, dass der kacke wird. Jetzt beispielsweise Scream 6, so. Natürlich gehen wir rein und am Ende des Tages hoffen wir auch, dass wir gut unterhalten werden und dass es einfach ein guter Film ist, über den man
natürlich
halt dann, gerne spricht und auch gerne rausgeht. So. Aber aktuell haben wir dann halt schon jetzt so ein paar Sachen wohl gehabt, wo wir uns dann doch ein bisschen drüber lustig gemacht haben. Und Dummerweise ist halt das 1. April und jetzt haben wir halt wieder sowas besprochen. Aber ganz ehrlich, ich find's auch mal. So, eigentlich ist es echt witzig. So im Nachhinein kann man aber sagen.
Ich mal, schau mal, wir haben über die Filme von Ari Aster gesprochen. Die fanden wir beide super. Midsommar und Hereditary. Wir haben über It Comes at Night gesprochen. Fanden wir auch sehr gut. In unserem Weihnachtsspecial haben wir 3 Filme besprochen. 2 von denen fanden wir auch sehr gut. Wir fanden Megan beide weitaus besser, als wir gedacht hätten. So, also ich finde, das hält sich schon so ungefähr die Waage. Aber, also, genau, um das nochmal zu sagen, beim nächsten Mal suchen wir uns was aus, von dem wir, also vielleicht was wir auch schon kennen oder so und wissen, das ist ein guter Film, aber auf jeden Fall brauchen wir mal ein ganz deutliches Kontrastprogramm zu Twilight. Aber den Spaß haben wir uns jetzt einfach mal gegönnt, zum 1. April Twilight zu gucken. Den Spaß, ja. Ich bin Masochist, du weißt.
Was wir für euch getan haben.
Ich stehe auf Schmerzen. Ey. Ja. Ja, wir hoffen, ihr hattet auch so ein bisschen Spaß und seid auch in 2 Wochen wieder dabei. Und ey, wie immer freuen wir uns über Bewertungen von euch, über Feedback auf Twitter, auf Instagram und so weiter und so fort. Das ist immer sehr gern gesehen. Wir machen doch nichts lieber, als euch ein bisschen Freude zu bereiten.
Genau, und kleines Feature, was jetzt erst seit Neuestem existiert, was ich lustigerweise letztens gesehen habe, habe ich dir auch noch gar nicht gesagt, aber man kann mittlerweile wohl innerhalb der Spotify-App so Q&A-mäßig Sachen eintragen bei dem Podcast. Und da haben wohl auch schon Leute einfach Nachrichten an uns geschrieben.
Über wie? Ach, echt? So Fragen oder was?
Über Spotify kannst du Sachen oder kannst du zum Beispiel auch jetzt reinschreiben, wie du die Folge fandest. Und dann können Leute halt wirklich einen kleinen Text schreiben innerhalb von Spotify, was ziemlich cool ist. Also
wenn, cool.
Wenn die Option bei euch jetzt gerade ist, dann könnt ihr uns auch gerne da ein bisschen Feedback da lassen und irgendwie vielleicht Ideen zu irgendwas.
Also
ist mir auch eingefallen.
Lob, Feedback und Fragen sind immer sehr gern gesehen. Kritik behaltet ihr bitte für euch. Aber ansonsten, cool. Ey, ohne Scheiß, wusste ich gar nicht. Ja, wir haben ja ohnehin schon mal mit dem Gedanken gespielt, mal irgendwie so eine Art so Podcast oder vielleicht sogar Stream außer der Reihe zu machen, wo wir mal irgendwie, weiß nicht, so ein bisschen einfach ein bisschen schnacken, ein bisschen labern, Fragen von euch beantworten, so ganz ungezwungen, vielleicht irgendwie trinken wir ein paar Bierchen dazu oder so. Ist noch im Hinterkopf, kriegt ihr aber auf jeden Fall mit, wenn wir sowas machen, damit ihr uns dann auch eure Fragen schicken könnt. Aber für heute soll es genug gewesen sein. Wir haben wieder 1,5 Stunden gelabert. Holy shit, ey. Aber wir haben auch 5 Filme besprochen und dafür finde ich 1,5 Stunden finde ich schon sehr gut für unser normales, exzessives Laberverhalten. Finde ich in Ordnung. So, das aber
musst du mal reinziehen, ey. Wir haben am 1. April eine Twilight-Folge und das ist unsere 13. Folge.
Ja, stimmt, Alter.
Das ist so cursed. Alles ist daran cursed.
Alles ist cursed, ja, das stimmt. Ey, das Universum wird gerade aufmerksam auf uns. Die Rechnung kommt wie immer zum Schluss, ey. Das kann nichts Gutes bedeuten. So, jetzt, keine Ahnung. Ich habe jetzt so ein bisschen Bock, 30 Days of Night zu gucken. So mal, also Vampire, aber in cool. So geile, coole Monster-Vampire. Auch von David Slade. Vielleicht gönne ich mir das noch. Wir wünschen euch aber noch einen sehr schönen Tag. Nachmittag, Abend und so weiter und so fort. Und heute in 2 Wochen hören wir uns dann wieder. Ich sage tschüss, danke für die Aufmerksamkeit und mach mir jetzt noch eine Knoblauchsuppe.
Glitzer, Glitzer.
Es ist einfacher, sich neue Geschichten auszudenken, als die zu beenden, die man schon hat. Stephanie Meyer.